Einen schönen guten Abend, meine beiden Herren. Wir haben uns zusammengefunden zu einem Neusprechfunk.
Ja, willkommen, liebe Konstanze. Liebe Konstanze.
Wir sagen mal, wer wir sind, das machen wir in letzter Zeit immer.
Also die Dame ist Konstanze.
Ich bin Konstanze.
Kurz.
Ich bin Konstanze Kurz. Geht es noch weiter? Und ihr so?
Kai Biermann, guten Abend.
Martin Hase oder Maha?
Tja, und wir setzen unsere beispiellose Reihe fort, die sich in einem Schwall an Podcast dieses Jahr äußert.
Naja, wir wissen aber nicht, wir müssen ja,
wir
jetzt,
machen ja jetzt Pause.
Demnächst eine Pause machen.
Ne? Wir legen eine kurze Pause ein, aber wir versprechen, dass wir sie nicht so furchtbar lange machen. Also. Wollen wir eine kleine Tradition fortsetzen, die wir letzten beiden Podcasts gemacht haben, wissen zu sagen, also wir sind jetzt Ende
erstmal
März.
Erstmal müssen wir, um die Tradition fortzusetzen, sagen, welche Nummer wir haben. Wir sind heute bei Nummer 16 immerhin.
Stimmt, ja, und wir müssen sagen, was wir für einen Tag haben.
Heute. 31. März.
2019.
2019. Für 2019? Die, die uns zeitversetzt hören. Und gerade sind so verschiedene Themen im Gange.
Und seit letztem Mal ist also was Entscheidendes so passiert? Wollt ihr mal kurz resümieren wieder?
Seit dem letzten Mal, ja, also wir sind beim Brexit ein bisschen weiter.
Oh echt? Ja.
Der ist verlängert worden
so.
Bis zum 12. April und wir wissen nicht, was dann passieren wird.
Das, ich wollte sagen, weiter sind wir Woche. Nicht.
Ja, ja, also wir sind eigentlich nicht sehr weit gekommen beim Brexit. Also das, na,
ich glaube aber, die halbe Welt hat zugeguckt, wie das britische Parlament da so agiert hat,
stimmt.
Oder?
Ich auch. Also ich habe live britisches Parlament gesehen.
Was du bist ja Spezialexperte, aber ich glaube, dass ganz viele Menschen das beobachtet haben.
Angetan hätte, ja. Also das ist wirklich, also war spannend. Spannender.
Dann plug mal deinen Podcast. Ich glaube ja, dass der sehr hörenswert
ja,
ist.
Also ich habe einen gehört, gemacht mit John Berth und Sebastian Jabusch in der Reihe Klamauterkast. Sebastian Jabusch ist der, er hat als Politikberater eine Studie für die Europäische Kommission gemacht über ein No-Deal-Szenario oder das No-Deal-Szenario, was die Europäische Kommission dann nicht veröffentlicht hat, aber wir haben es im Podcast. Und der andere Gesprächspartner bei meinem letzten Podcast war dann John Berth. John Worth ist auch Politikberater und Experte, vor allen Dingen Brexit-Experte, kann man wirklich sagen, weil er sich im Moment mit nichts anderem beschäftigt. Und das war schon sehr lebhaft.
Also wenn er nicht durchsieht, der kann sich das gerne runterladen.
Genau. Klamauterkast. Und wir machen am 7. April, aber dafür kommt wahrscheinlich unser Podcast zu spät, aber man kann dann die Aufzeichnung auch sehen, einen öffentlichen Podcast mit Livestreaming. Auch bei dem Brexit, das müssen wir machen, weil wenn man was aufnimmt zum Brexit, das haben wir ja gesehen bei unserem letzte Woche, am Abend hat sich die Welt schon wieder verändert. Das ist zu schnell, zu kurzlebig.
Okay, aber was hatten wir noch? Also die ganze Brexit-Debatte, die sicherlich auch im Nachhinein noch viel besprochen wird. Was gab es noch so?
Ja, zum Beispiel die Fridays for Future-Demonstrationen, genau, über die ich heute auch gern reden würde.
Ja,
die haben
da
ja dann doch
auch
sehr viel Aufmerksamkeit inzwischen bekommen, glücklicherweise.
Ja. Und es gab auch viele Rückmeldungen auf unseren letzten Podcast.
Vor allen Dingen auf das Ende, oder?
Ja.
Ja, vor allen Dingen auf die Komposita. Die zusammengesetzten Gesetzesinitiativen.
War ja am Ende.
Genau. Ja, das war schon sehr interessant. Also ganz, ganz herzlichen Dank, weil wirklich einige schöne Beispiele dabei sind. Und ich habe dann auch noch was gelernt. Man hat nämlich erzählt, dass irgendjemand hat kommentiert, dass die Beispiele nicht so neu sind und hat Beispiele gemacht, die tatsächlich traditionell im Deutschen sind und an die ich gar nicht gedacht habe. Nämlich das arme Leuteviertel.
Mhm. Gute Nachtgeschichte.
Die gute Nachtgeschichte, ja. Die gute Nachtgeschichte, da geht's gut.
Der dumme Jungenstreich.
Der dumme Jungenstreich, genau.
Chris B. hat es kommentiert.
Genau, sehr schön.
Erwähnt.
Also ganz herzlichen
Dank. Fand
ich
auch schön.
Es kamen ein paar andere Beispiele, wo ich so ein bisschen denke, das sind auch schöne Beispiele, aber da ist bestimmt der Punkt, den ich hier im Podcast hatte, irgendwie nicht rübergekommen. Nämlich, das ist ja ein Effekt bei dem Gute-Kita-Gesetz. Nämlich die sogenannte, also linguistisch-rhetorisch nennt man das N aller G, dass es eine zweideutige Beziehung gibt, dass eben Gute-Kita-Gesetz nicht gleich klar ist, außer natürlich, man sieht es geschrieben, dass es nicht das Gute-Kita-Gesetz ist, sondern das Gute-Kita-Gesetz. Mhm. Und diese falsche Beziehung, dass man das Gute möglicherweise auf Gesetz beziehen kann, das ist halt der Fall der N aller G. Und das Wort habe ich jetzt nicht erwähnt, ich hatte aber über den Effekt gesprochen und das ist irgendwie nicht richtig rübergekommen, weil dann so Beispiele kamen wie das schönes Wochenendticket. Und das schönes Wochenendticket, da gibt's halt kein Vertun, weil es eben schönes Wochenend ist, ne? Und nicht das schöne Wochenendticket. Also nur wenn man es falsch benennt, ist es problematisch.
Aber ja, ich fand auch unser englisches Beispiel nicht gut, was wir hatten.
Ja, das stimmt. Das Good Friday Agreement hat auch jemand geschrieben.
Ja. Der Affordable Care Act wäre deutlich besser. Also wir haben auch im Englischen nicht.
Ja, nicht das
Beste.
Aber
es ist auch gar nicht klar, ob es so aus dem Englischen so doll übernommen wurde. Haben wir mehr vermutet, oder?
Ja, ich glaube schon. Denn wie gesagt, also wenn man von dem Arme-Leute-Viertel absieht, das ist natürlich ein gutes Beispiel, weil es das länger dann schon im Deutschen gibt. Aber das sind sehr außergewöhnliche Beispiele. Also das jetzt zu sagen, dass das ein Muster im Deutschen ist, kann man eigentlich nicht sagen.
Naja, ein Muster ist vielleicht höchstens, dass wir gerne Dinge zusammensetzen als Deutsche, jetzt generell, auch als, also tatsächlich Wortkompositionen, aber das ist vielleicht ein Muster?
Es ist immerhin ein Muster in der Benennung von Gesetzen, da ist es neu.
Ja,
also
neu.
Erneuerbare, also erneuerbare Energiengesetz war so das Beispiel, das alle kennen oder das, wo das zum ersten Mal verwendet wurde.
Da ist aber allerdings auch noch nicht so gut, weil man erneuerbares Gesetz
hat. Und weil da auch sozusagen die Tonalität noch eine andere ist. Aber schöne Kita-Gesetz legt ja bewusst, so eine unklare Beziehungsstruktur zugrunde. Ne? Wir wollen schöne Kitas und ein schönes Gesetz und so. Da gibt es so eine komische Positivierung, würde ich mal sagen. Und das ist schon ein offensichtlich neuer Trend.
Nein, nicht nur bitte. Ich finde, mir ist heute aufgefallen an den Beispielen, die auch viele brachten. Wir haben so im Deutschen immer die Annehmung, ihr habt über Jahrzehnte, dass wir uns Gesetzesnamen, die können sehr lang und sehr
trocken,
so beamtlich klingen. Ja. Schon, dass man Kita benutzt statt Kindertagesstätte.
Ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt.
Ja.
Das ist also praktisch ist
irgendwie
was
ein Bruch mit der Gewohnheit, dass man diese elendlangen, unaussprechlichen Gesetzesnamen hat.
Ja.
Aber gut, wir werden natürlich im Auge behalten, oder?
Und Mara wollte da eigentlich noch einen Blogtext dazu schreiben.
Ja, es ist halt, ich habe auch schon recherchiert, nur noch nicht geschrieben.
Sehr gut.
Also es stand ja so ein bisschen im Raum, ob das so eine SPD-Wortbildung ist. Und dann gibt es aber jetzt das geordnete Rückkehrgesetz von der CDU, CSU vor allen Dingen. Es kommt von der aus dem Innenministerium.
Ja, ich hätte das schon in dem Blogpost aufgenommen, aber wir hatten es hier nicht möglich.
Ja, die geordnete Rückkehr oder das geordnete Rückkehrgesetz ist natürlich auch so ein Fall, weil man nicht weiß, was da geordnet ist. Eigentlich ist das sogar eine richtige Lüge. Bei guten Kita weiß ich nicht. Aber das ist eine richtige Lüge, denn es geht nicht um Rückkehr, sondern um Rückführung, was ein bisschen was anderes ist.
Es geht um Abschiebung. Bislang hieß es Abschiebung.
Ja, Rückführung ist natürlich auch Neusprech. Aber aus der Abführung wird Rückkehr, als würden die da freiwillig gehen. Und geordnet ist das ja nun gar nicht.
Also, es suggeriert, dass es geordnet ist.
Ja, aber genau die Vorschläge in dem Gesetz sind nicht geordnet, weil sie ja Dinge tun wollen, die am Ende sicherlich nicht standhalten werden vor dem Verfassungsgericht. Denn sie wollen ja zum Beispiel die sogenannte Duldung Leid einführen. Ja, Duldung Leid.
Auch eine dreiste.
Und das geht nicht. Du kannst Leute nicht hier am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Das, und das ist mit Duldung Leid gemeint. Duldung Leid ist gemeint, die dulden wir, aber die kriegen nichts. Gar nichts. Also, das geht natürlich nicht. Ne?
Nee. Na doch, du leistest und natürlich dem Schwarzmarktvorschub, ne? Weil was machen sie? Arbeiten schwarz, weil sie müssen ja irgendwie leben.
Und das andere, was noch viel schlimmer ist, ist diese sogenannte Vorbereitungshaft.
Mhm.
Also Vorbereitungshaft geht auch nicht. Das ist ja nochmal vorpräventiv.
Mhm.
Also da soll ja nicht ein Verbrechen verhindert werden, was schon schlimm genug ist und gegen den Geist der Verfassung. Aber Vorbereitungshaft, was soll denn das sein?
Na, die Vorbereitung der Abschiebung.
Rückführung.
Ja, natürlich.
Entschuldigung. Rückkehr. Geordneten
Rückkehr. Aber das geht doch nicht. Also ich meine, Vorbereitungshaft. Man hat das Gefühl, die müssen doch gewaschen werden.
Ich finde es mal wieder so ein klassisches Beispiel dafür, dass an den seltsamen sprachlichen Konstruktionen zeigt sich die seltsame rechtliche Konstruktion.
Ja, natürlich.
Je verschwurbelter die Sprache, desto schwieriger der Rechtsbegriff, der dahinter steht.
Ja. Aber auch allein, ich meine, Vorbereitung. Menschen werden doch nicht vorbereitet. Die werden doch derart objektifiziert durch diesen Ausdruck. Also Vorbereitung.
Also ich meine, eine Menge Kritik gab es ja. Mir ist aufgefallen, dass tatsächlich die Benamsung auch Teil der Kritik war. Also was zum Beispiel Pro Asyl drüber geschrieben hat, waren also die Ersten, die eine große Pressemitteilung hatten, dann aber auch danach in den Zeitungen, hat die Benamsung tatsächlich ein bisschen mit aufgenommen. Mhm. Also da ging es natürlich um den Inhalt und was daran alles nicht geht, auch rechtlich und so. Mhm. Und auch die Art, wie Seehofer das so durchgedrückt hat oder versuchte durchzudrücken.
Ja.
Aber ich fand das so gut wie alles, was ich gelesen habe, auch diesen Namen bekrittet. Das fand ich nicht gut.
Mhm. Ja, und es ist halt ein Widerspruch, weil halt Duldung Leid eben gerade nicht geordnet ist. Das ist ja der Punkt. Ja.
Was ist noch passiert? Also ich denke, was man vielleicht noch dazu sagen müsste in der Zeit, bis seit wir gepodcastet haben, sind sicherlich auch noch die großen Proteste, die ja sehr deutsch waren, gegen die Urheberrechtsrichtlinie. Mhm. Die muss man wohl erwähnen, genau. Weil
leider vergeblichen, ja.
Ja, recht groß waren. Ich weiß nicht, ob einer von euch da war, aber war auch da und fand, weiß nicht, ist interessant, wenn so plötzlich sehr viele junge Leute sind, die von Demonstrationskultur nicht so den Plan haben, aber eben da alle standen. Und war, glaube ich, auch ein bisschen Glück bei dem Wetter.
Ich finde es übrigens, also was ich interessant fand an diesen Protesten gegen die Urheberrechtsrichtlinie, vor allen Dingen die Paragraphen 11 und 13, die Tatsache, dass offensichtlich viele derer, die damit demonstriert hatten, das Gefühl haben, ey, ihr verzockt da unsere Zukunft. Was ja das Gleiche ist wie bei Fridays for Future. Genau. Ne? Ihr tut da etwas, von dem ihr nicht wirklich Ahnung habt, aber was ihr damit verspielt, ist unsere Zukunft.
Ja, ja.
Ich fand auch, dass es eine gewisse Ähnlichkeit hat, so von den Bewegungen her.
Also, ich glaube, dass es objektiv so ist.
Ja, ja, das ist ja das eine. Aber die Tatsache, dass es offensichtlich inzwischen viele junge Menschen gibt, die dieses Gefühl haben, sollte doch den einen oder anderen Politiker beunruhigen, wenn du mich fragst.
Ja, na, auch, dass es dann mit diesem Hashtag nie wieder CDU verbunden wurde.
Genau, es war mit ganz, ganz klaren.
Die europäische Fraktion der Konservativen da so blamiert hat. Das mit Herr Axel Voss. Ja. Also, der ist natürlich auch relativ schmerzbefreit in manche Interviews gegangen. Die Ergebnisse waren erstaunlich. Dass
ich
also
ich finde es gar nicht zum Lachen, sondern es ist, also, es hat ja auch offengelegt, wie schwierig und komplex solche Verhandlungen sind, ja, wie dick diese Vertragswerke sind, die dahinter stehen und wie wenig der Verhandlungsführer, also der dafür zuständig ist, davon noch versteht, das ist doch also grotesk.
Ja, das, ich fand es auch grotesk. Das ist
gar nicht lustig, wenn man sich die letzte große EU-Verhandlung anguckt, die ähnlich umfangreich und ähnlich viel Aufmerksamkeit erzeugt hat. Und Jan-Philipp Albrecht, der da der Verhandlungsführer war, da hatte man immer den Eindruck, da sitzt ein schwer arbeitender Mann, der sozusagen versucht, sich in jeder Winkel einzugraben dieses Themas.
Niemals war der inkompetent. Und der wirkte auch nicht so. Warum auch?
Da gibt es auch einen Film, über so ein Doku.
Genau, da wurde ein Doku gedreht und so. Und der Mann sieht immer aus wie jemand, der sich informiert hat, der jedes Argument kennt und jeden Fakt.
Ja.
Wo man so denkt, okay, ich mag seine Meinung vielleicht nicht mögen, aber der Mann hat Ahnung von dem Thema, von dem er redet. Und bei Herrn Voss war ja nur einfach nur der Eindruck von Ignoranz, der da blieb.
Ja.
Und auch, also ich finde auch, die brachialen Fehler, die der in seinen Aussagen gemacht hat, die konnte man auch sehr leicht sozusagen nachlesen. Also es war ja nicht so, dass der in so ziselierten juristischen Einzelheiten brachialen Unsinn erzählt.
Ein grobes Unverständnis der Linie, die er da verhandelt.
Naja.
Wie kommt dann so ein Gesetz durch am Ende?
Achso, wir sollten mal sagen, wo wir sind. Also wir sind jetzt an der Stelle, wo das EU-Parlament sozusagen durchgewunken hat und wir werden aber noch, wenn ich mich recht erinnere, Anfang April auch nochmal so ein Regierungszustimmungs-Nicken haben.
Es geht jetzt nur noch um die nationale Umsetzung. Also,
es muss noch einmal durch den Europäischen Rat.
Ja, aber das ist eine Proforma-Entscheidung das Gesetz ist eigentlich beschlossen. Und das
viele hoffen, glaube ich, dass es keine Proforma ist, aber das ist, glaube ich, eine Unkenntnis über die typischen Abläufe.
Wer soll denn da jetzt einlenken?
Also und das nächste sind die nationalen Umsetzungen, die werden eben ähnlich krude Kompromisse erzeugen. Also wenn man sich anhört, was die Union zu dem Thema gerade äußert, könnte man schon wieder ein ganzes Block vollschreiben.
Da könnte man auch die Pressemitteilung war eigentlich auch sehr, also die CDU hat eine Pressemitteilung gemacht. Und
lass uns mal kurz sagen, worum es geht. Ne? Ja. Also Urheberrechtsrichtlinie und es geht ja, die größte Kritik war ja, da werden Upload-Filter installiert, die sozusagen schon bevor etwas live geht, gucken, ob es überhaupt legal ist nach dieser neuen Legaldefinition. Und die Sorge und Kritik ist, dass dann sehr viel mehr geblockt und gefiltert wird, als überhaupt notwendig wäre und die Union
automatisiert
geblockt und die Union sagt, ja, also man kann das ja national umsetzen ohne Filter, vielleicht. Wir gucken mal.
Das haben die aber so nicht geschrieben, sondern sie haben eine ganz verschwurbelte Pressemitteilung gemacht, die wirklich sehr schwer zu verstehen war. Selbst die dpa, die den quasi in großen Teilen kopiert hat, hat sich ganz schwer damit getan, daraus einen kohärenten Text zu machen. Also ich fand es bemerkenswert geschwurbelt. Okay, also aber darauf gehen wir, glaube ich, heute in der Sache nicht mehr ein.
Es gibt noch
oder?
Eine Sache, die wir vergessen haben, die aber auch ganz wichtig ist. Der Bundesrat hat gerade ein Gesetz beschlossen, was allerdings jetzt noch mit dem in den Bundesrat muss.
Darknet meinst du?
Über das Darknet.
Ja. Und das weil der nicht mehr auftaucht. Wir haben kein Darknet im Darknet-Gesetz mehr.
Also wir, was, ja, ja. Also ich bin etwas beunruhigt, denn ich brauche aus nachvollziehbaren Gründen VPN. Gut, da gibt es ein Angebot von der Uni, das funktioniert aber sehr schlecht. Das heißt, ich bin da auf Anbieter angewiesen.
Und warte mal ab, wie lange es das Angebot der Uni noch gibt, ja, wenn so eine gesetzliche Regelung erstmal zu einem legalen Problem für die Uni führt.
Genau. Mhm. Und diese Anbieter, ich nehme ja immer gerne deutsche Anbieter, weil ich denke, dann hat man auch noch irgendwo die Möglichkeit, wenn mal was schief läuft, irgendwo zu klagen. Das kann ich bei einem türkischen Anbieter oder bei einem US-amerikanischen mir abschminken. Und ich habe auch das Gefühl, dass vielleicht, ich weiß es nicht, ob meine Daten sicherer sind in Deutschland, aber gut, ne, ich kann ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Und dieser Anbieter, da bin ich mir ganz sicher, ist ein Berliner Anbieter, ich will jetzt keinen Namen nennen, um da hier keine Schleichwerbung zu machen, der wird, meine ich, sein Geschäft einstellen. Ja. Weil natürlich.
Ja, nun ist das Gesetz noch nicht beschlossen, aber also ich meine, das wird ja vielleicht auch noch inhaltliche Änderungen geben, weiß man ja auch nicht, aber ich fand das auch sehr beunruhigend. Ja. Aber ich fand auch auffällig, dass sich doch recht viele Juristen sehr früh mit einer ganz guten Analyse auch eingemischt haben, um das so ein bisschen rechtlich einzuordnen. Ist ja immer so ein bisschen wichtig, dass das jemand liest, der mit angrenzenden Rechtsgebieten da mal noch so ein paar Verbindungen herstellt. Das fand ich ziemlich wichtig. Aber das ging auch ein bisschen unter in den vielen anderen Sachen, die jetzt sozusagen hier in Deutschland gerade noch so passierten. Mhm. Also und auch ein bisschen Brexit und natürlich die Demos. Dann hatten wir noch den irgendwie Staatstrojaner der Geheimdienste. Also ging so ein bisschen unter, finde ich.
Das ging allerdings auch etwas unter, der Staatstrojaner der Geheimdienste. Vielleicht musst du auch noch eben sagen, was das ist, weil ich glaube, dass nicht jeder Hörer das auf dem Schirm hat. Selbst aus unserem Umfeld nicht.
Na, Seehofer hat halt neue Pläne vorgelegt, kann man sagen. Und zwar die betreffen den Inlandsgeheimdienst.
Neue Befugnisse für BND und Verfassungsschutz, genau.
Genau, Verfassungsschutz und den Auslandsgeheimdienst, der aber jetzt auch noch, also das ist der Bundesnachrichtendienst, der in gewisser Weise auch Erlaubnisse kriegen soll für die Inlandsspionage. Und die öffentliche Aufmerksamkeit war aus meiner Sicht ja nicht so das Hacken, also der Staatstrojaner, sondern die Kinderbewachung.
Mhm. Ja, ja.
Also, dass sie die, das haben sie ja schon mal gesenkt.
Mhm. Auf 16.
Genau. Das ist, glaube ich, auch erst 2 oder 3 Jahre
also,
her.
Also, auch nochmal, um es zu erwähnen, Inland- und Auslandsgeheimdienst sollen Daten von unter 14-Jährigen verarbeiten, speichern und nutzen dürfen, was bislang verboten ist.
Ja.
Und was aber der Maaßen, der geschasste Ex-Chef, immer schon, der hatte das schon immer von den radikalisierten Kindern erzählt. Also mir war das jetzt nicht neu als Forderung, aber das kommt immer sehr aus der Kalten im Ministerium. Mhm. Aber gut.
Nee, die Vorschläge liegen da sehr, sehr lange und ich habe das Gefühl, sie gucken sehr genau, wann es denn funktionieren könnte und dann machen sie es und fertig.
Mhm. Naja, und sie haben auch gewisse Grenzen. Also ich meine, die Legislaturperiode hat ja immer so eine Phase, wo man sowas launchen kann, damit man es noch gut ohne Stress durchkriegt.
Ja.
Vielleicht noch international? Jetzt haben wir so ein bisschen auf Europa, auf Deutschland geguckt. Ich glaube, international war wahrscheinlich der Mueller Report. Also wo es ja um diese, immer noch die Aufarbeitung der US-Präsidentschaftswahlen ging. Ich glaube, das ist auch international berichtet worden. Des
russischen Einflusses auf die US-Präsidentschaftswahlen, ja.
Genau. Mhm. Aber ansonsten finde ich mir jetzt jedenfalls so, ich finde die amerikanische Politik, ach, es ist schwierig sozusagen, dem noch mit irgendwie gesundem Verstand zu folgen. Also, Also ich finde, das hat so Ausmaße angenommen, wo man,
Ja.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also
ja, stimmt. Die Deutsche ist ja schon schwierig genug. Ja. Ich habe gleich was dazu.
Na, dann fangen wir doch mal an. Gehen wir doch mal, genau. Ach nee, müssen wir noch was sagen zu den Kommentaren, bevor du daran anschließt?
Ja,
wir haben eigentlich hier so viel gegriffen,
oder? Also die Komposition, das fand ich sehr schön. Also,
ich auch.
Wie gesagt, also Leute, wenn ihr irgendwas habt, so in der Art, auch an sprachlichen Beispielen, immer rein in die Kommentare.
Wir lesen das und freuen uns.
Ja, wir freuen uns, genau.
Dann fangen wir an. Mal.
Ja, es gibt eine Wortmeldung, die sich vielleicht nicht so gut eignet für unser Neusprechblock, die aber trotzdem sehr schön ist, nämlich die masochistischen Debatten im Land.
Ja.
Das war Lindner, oder?
Nee, knapp daneben.
Oh, ich hätte jetzt auch Richtung Liberalen getippt.
Nee.
Oder muss man sagen,
Wetter? Scheuer?
Genau.
Scheuer.
Diesel. Hätte man eigentlich wissen müssen, ne?
Ja.
Weil wir letzte Mal.
Der Verkehrsminister, der beschwert sich mal wieder über die Dieseldebatte.
Genau.
Und die wir ja lange.
Plural.
Über die wir ja lange geredet haben das letzte Mal.
Ja. Und Ja, es wird irgendwie gar nicht erklärt, was da jetzt masochistisch ist.
Na doch, er hat es, also beim Thema Diesel hat er das ja schon mal erwähnt oder anklingen lassen und hat gesagt, es gäbe in Deutschland ja eine Tendenz, immer nur das Negative zu sehen.
Mhm. Hast du letztes Mal auch erzählt.
Genau, und man müsse doch mal bitte die Fortschritte und das Positive betonen und man könne doch nicht hier immer nur meckern. Und dieser in seinen Augen Masochismus, ja, andere nennen es Kritik, der sei doch schädlich. Und das finde ich schon, es ist eine interessante Umdeutung, insofern passt es schon in unser Blog, weil es eben ein, wenn man so will, ein Abwerten von berechtigter Kritik an seltsamem Regierungshandeln ist. Also Masochismus ist ja negativ belegt.
Ja, aber Masochismus ist ja, dass man sich selber wehtut und
schadet. Wir uns. Also, wir uns, genau, wir Deutschen würden uns wehtun.
Was tun wir denn eigentlich? Also war das denn der masochistische Aspekt?
Na, wir schaden der Wirtschaft.
Ja, genau.
Also die Arbeitsplätze und so. Genau. Ja. Das ist ja wie der dieser CDU-Mann, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt, der Greta Thunberg vorwarf, sie würde ja nicht an die armen Arbeiter der Kohleindustrie denken mit ihrer Forderung nach dem Kohleausstieg.
Ja.
Ja. Irgendwas mit Z. Ich komme noch drauf.
Aber nicht der Generalsekretär, oder?
Ist es der? Ist es der Generalsekretär? Ziemiak.
Ja, das ist der Generalsekretär. Paul, der ist doch gerade.
Stimmt, Paul Ziemiak.
Der hat gerade Platz gemacht bei den Jungen.
Genau.
Den Jungen
und damit hat er ja auch so indirekt Masochismus vorgeworfen.
Ja, ich finde das eigentlich ein Kind. Ich finde das ein sehr passendes Beispiel für unseren Blog.
Ich auch.
Ja, gut. Also da muss ich nochmal drüber nachdenken, wie ich das eventuell verbloggen kann.
Das finde ich als Debatten, masochistische, finde ich das einen schönen Blog-Eintrag.
Ja.
Früher hieß sowas Kritik.
Ja, aber Kritik, es ist ja Kritik, die schmerzt. Also es ist das ja nicht einfach, ich kritisiere jetzt den Scheuer, sondern ich führe eine Debatte, die dazu führt, dass es mir schlechter geht. Also, weil...
Nein, das ist ja die Umdeutung.
Ja, na, bei mir als Land, meint er.
Ja, aber das ist ja die Umdeutung.
Ja, dem Land.
Kritik, gute Kritik soll schmerzen, ja, sonst ist es nicht wert.
Genau.
Und man kann natürlich immer die betrachten, naja, wenn wir das jetzt ändern, was du da kritisierst, dann verlieren wir ja was. Man kann auch argumentieren, da vielleicht gewinnen wir ja auch was.
Ja, ja.
Je nachdem, worauf man schaut.
Ich glaube schon, dass wir was gewinnen.
Ja.
Na, ich meine, das ist doch klar, wenn man sagt, wir müssen da irgendwo was tun, weil es so nicht weitergeht.
Und möglicherweise verlieren wir tatsächlich ein paar Arbeitsplätze in der dieselfahrzeugproduzierenden Industrie und gewinnen aber Lebensqualität und Gesundheit.
Ja,
und vielleicht auch
woanders.
Ja, vielleicht in der Elektroauto fabrizierenden Industrie.
Genau.
Ja.
Wir hatten uns ja eigentlich auch letztes Mal schon darauf geeinigt, dass wir da prinzipiell dafür sind und auch gerne etwas mehr nachhaltiges und umweltschonendes Wirtschaften befürworten. Ich glaube, da waren wir uns relativ einig. Aber das hat den Scheuer offenbar nicht beeindruckt.
Ach.
Ja,
das hat sich, finde ich, auch wenig geändert. Ich hatte einen Blogbeitrag zu dem, was wir letztes Mal, da haben wir die ein bisschen länger erläutert, auch nochmal so eine Rede verlinkt, die Scheuer in der Aktuellen Stunde des Bundestags gemacht hat. Also wer sich daran zurückerinnert, kann sich auch nochmal diese Rede ansehen. Ich meine, dass er diese zumindest dem Sinn nach...
Vom Sinn her, hat das schon erwähnt.
Ich glaube das auch.
Das als Masochismus zu bezeichnen, ist, glaube ich...
Sag mal Datum.
Das Datum, Moment, das kann ich sagen, da muss ich hier nämlich rausgehen. Ich habe das da dran geschrieben. Das ist vom 4.2.2019.
Ja, dann würde ich vermuten, also weil die aktuelle Stunde war, glaube ich.
Am 2. oder 3.2. muss das gemacht worden sein. Denn, wie gesagt, der 4.2. ist schon, ist erscheinen der Zeitung. Das war, glaube ich, ein Montag auch.
Und eigentlich wurden auch danach erst die Friday for Future Proteste ein Stückchen
größer in der Wahrnehmung.
Und internationaler. Stimmt.
Ja.
Ist ein schönes Beispiel. Also ich bin damit sehr zufrieden und bringt ja quasi nahtlos unseren letzten Podcast hier mit rein.
Genau. Deshalb hatte ich gedacht,
aber wolltest du nicht sowieso was sagen zu Miss Greta?
Ja.
Dann könntest du dich doch eigentlich anschließen, wenn sich Maha nicht wehrt.
Nee, ich bin ja jetzt durch mit dem
Masochismus. Ja, es geht weniger um sie selber. Ich bewundere ihr Engagement und ihren Mut.
Ich sollte mal doch mal kurz sagen, wer ist das? Weil wenn man das jetzt wieder 2025 hört.
Greta Thunberg ist eine schwedische Schülerin, die seit längerer Zeit schon freitags, wo sie eigentlich zur Schule gehen sollte, erst vor dem schwedischen Parlament und inzwischen auch international dafür streikt, dass Politik mehr für den Klimaschutz tut.
Und da sieht sie wirklich auch wirklich jung. Ich finde, sie sieht sogar jünger aus, als sie ist. Also sie ist so richtig, man hält, ich finde, sie wirkt auch eher kindlich. Also jetzt
sie wirkt kindlicher, denn sie ist ja 16 und sie wirkt deutlich.
Ja, aber sie ist aber so Pausbäckig, ich finde, sie wirkt durchaus.
Jetzt aber sie nicht hält wie wunderbare Reden, ja, ja, das und genau. Ist eine sehr engagierte junge Frau. Ich, wie gesagt, ich bewundere das grenzenlos. Und inzwischen ist sie die Galionsfigur einer ganzen Jugendbewegung.
Und zwar auch nicht nur bei uns, sondern also bei uns schon irgendwie besonders doll, fand ich.
Weltweit.
Aber das ist ein internationales Phänomen.
Ja. Was mich halt interessiert, ist weniger der Streik oder diese Frau, sondern mehr die Reaktion darauf. Weil die finde ich sehr erstaunlich und auch sehr entlarvend.
Mhm. Welche sind denn die Reaktionen üblicherweise?
Also ich sehe drei. Ja? Okay. Die erste Reaktion ist Wut. Also es gibt ganz viele Menschen, die offensichtlich aggressiv auf die Forderung dieser jungen Frau und vor allem auf diese junge Frau selbst reagieren.
Ja, fand ich auch.
Ja. Mit Häme, mit Verachtung, mit Wut, wo ich mich frage, mein Gott, ne, da ist ein junger Mensch, der sagt, ey, bitte ruiniert nicht meine Zukunft, ich möchte diese Welt noch erleben und meine Kinder vielleicht auch, tut
das
was.
Das ist auch Herablassung.
Das ist also, die zweite.
Ja, okay.
Also. Ne, der erste Reaktion ist wirklich schlichte Wut.
Ja.
Und natürlich kann man das erklären. Natürlich, also diese Proteste, die von ihr mitinitiierten Proteste, haben ja eine sehr simple Formel, ne, wie alle guten Proteste. Die Welt geht unter, ihr großen, erwachsenen Politiker, ihr rettet sie nicht.
Also eine Schuldzuweisung?
Genau, ihr seid dumm, ne, sagt sie auch so. Und
sie sagt auch, dass da Interessen hinterstehen. Also,
ja, aber sie sagt, dieses Verhalten, die Welt nicht zu retten, obwohl alle sehen, dass sie auf eine Katastrophe zuläuft, ist dumm.
Ja,
so. Ist es ja tatsächlich.
So sagen. Also das ist,
ja, aber ich finde, also ich will nur nicht, dass es so klingt, als wenn das Einzige ist. Also sie hat
nein,
ja,
natürlich nicht. Aber man kann sozusagen diesen Protest auf diese Formel bringen und das tut sie auch in ihren Reden. Und das provoziert bei manchen Menschen, die nach meiner Vermutung von einer Jugendlichen nicht hören wollen, dumm zu sein, obwohl sie es denn auch sind, eine sehr arrogante und selbstgerechte Reaktion und die versuchen sie sozusagen abzuwerten.
Nee, aber wo kommt das her? Was ist das? Verlustangst?
Nee, aber wer hört schon gern, ich bin ein arroganter, selbstgerechter Erwachsener. Ich wollte nie einer sein, jetzt bin ich es doch. Ja,
naja, vor allen Dingen, es schmerzt ja, weil ja offensichtlich was dran ist.
Ja.
Na, wenn die Unsinn erzählen würde, würde man sagen, naja, lass die mal reden. Aber so ist es dann noch wirkungsvoller.
Halt noch, also der, wenn du jetzt nur mal diesen Wutaspekt siehst und keine anderen, oder diesen, ja, dass es auch so spöttisch und hämisch wird, dann fällt mir auf, dass es auch eine Verbindung zu diesen rechten Bewegungen gibt. Mir ist das aufgefallen an dieser Diskussion um den AfD-Flyer. Die hatten ja versucht, bei diesen Fridays for Future-Demonstrationen so eine Art Quiz zu verteilen. Die haben mal einen Quiz verteilt, um sozusagen die ganzen Argumente dieser Klimaleugner, wie die AfD sie ja nennt, zu belegen. Und ich fand das ganz wunderbar in dem Science-Blog, wo unter anderem der Ramsdorf vom Potsdamer Klimaforschungsinstitut schreibt, die hatten sich mit diesem Quiz auseinandergesetzt und auch mit ganz vielen Kommentatoren, wo diese Wut total deutlich wird, aber auch, wie der was zusammengeht. Also, weil sie ist ja nicht nur eine Jugendliche, sondern sie ist auch eine Frau. Sie, die triggert die Rechten mehr, finde ich, als andere. Und ich frage mich, wieso.
Dabei sagt sie nichts, was nicht wahr wäre. Ne? Also sämtliche Klimaforscher sind begeistert von dieser jungen Frau und sagen, also alles, was sie sagt, stimmt, das ist leider so.
Aber warum ist das ein bestimmtes Milieu, was sich da so unglaublich empören kann, so persönlich wird? Warum?
Weil es, glaube ich, ein Milieu ist, das also wenn man sich so autoritative Modelle anguckt, ne? Wer darf wem etwas sagen? Dann ist der alte weiße Mann, ja, steht so an der Spitze der Autorität. Wenn er noch einen Doktorkittel trägt und Lungenarzt ist, dann ist er ganz weit oben.
Ah, du hast Lungenarzt gesagt. Aber er hat
und
hier ja wohl erklärt, dass es gar keine Lungenärzte gibt.
Genau. Wir letztes Mal und die junge.
Das stimmt nicht ganz. Es gibt natürlich welche, weil es noch alte Lungenärzte gibt. Früher gab es diese Ausbildung. Jetzt sind das alles Internisten.
Und die junge Frau, die noch dazu Schülerin ist, also noch in der Ausbildung, hat ja nach diesem autoritativen Modell gar nichts zu sagen. Und es zeigt sich ja auch in den Äußerungen, weil sie muss ja erstmal noch lernen und alt und männlich werden, bevor sie überhaupt mitreden darf. Und ich glaube, diese Haltung von Autoritäten, wie viele Menschen sie begreifen, ist sozusagen eine Ursache für die Wut.
Ja, aber Aber ja, Kai, aber also ich meine, alte weiße Männer gibt es auch unter Linken, ja, und also die sind auch in der, was man so Mitte der Gesellschaft nennt, die sind ja nun nicht erstmal alle rechts. Das ist ja, so ist es ja nicht.
Nee, ich glaube, dass diese autoritativen Modelle verbreiteter sind.
Okay, das wäre ein Erklärungsmodell.
Ja, starker Staat, also es gibt ja so, wie misst man rechte Denkstrukturen? Und ein Konzept dafür ist das sogenannte Konzept starker Staat. Ja. Also wie wichtig ist es, dass der Staat sozusagen bei Sicherheit durchgreift und viel Polizei mit strengen Gesetzen und sowas, ne? Wie viel Erwartungen richte ich an Autoritäten?
Ja, aber da passt ja Klimawandel oder Klimaleugnung oder Klimaskeptiker, da gibt es ja verschiedene Begriffe ja nicht unbedingt rein.
Nee, das ist jetzt nicht mal das Klima, sondern das ist das Konzept, da steht eine junge Frau ja, und will mir was sagen und will mir sagen, hey, das, was ich tue, ist dumm. Das musst du erstmal akzeptieren.
Naja, mir fällt aber daran noch was auf. Ich weiß nicht, ob euch jetzt auch aufgefallen ist. Also zieht sich ja jetzt schon über mehrere Wochen. Mir ist aufgefallen, dass der Protest sich auch nicht nur, also die Wut darüber, auch die Herablassung, da kommen wir vielleicht noch drauf. Das zieht sich ja nicht nur an ihr lang, sondern auch an der ganzen grünen Bewegung. Also es gibt ja auch
einen,
also Habeck oder so kriegt ja auch ab, wenn er jetzt was sagt.
Ja.
Also ich finde, das ist größer geworden, ist zu so einem Thema geworden, wo sich Leute doll dran spalten können, obwohl ja gerade die Jugendlichen, die simple Argumente, die einfach schlicht eigentlich allgemein ja Common Sense sind, wiederholen.
Ja. Die sagen nichts, was nicht andere schon gesagt hätten.
Nee, also du musst jetzt auch wirklich nicht 5 Jahre studieren dafür, sondern du kannst dir so ein bisschen Allgemeinwissen aneignen.
Das spielt, glaube ich, auch eine Rolle, dass, wenn es ums Klima geht, es ja immer darum geht, den Lebensstil zu ändern.
Verlustängste.
Ja, ja. So. Und wenn du einer konservativeren Haltung anhängst, dann geht es ja für dich darum, Dinge zu bewahren.
Ja,
ich will jetzt nicht sagen, den Status quo zu erhalten, sondern Dinge zu bewahren, Werte, Normen, was auch immer.
Und 200 dann, auf der Autobahn.
Egal, ein Beispiel, genau, das ist ein schönes Beispiel. Und dann kommt jemand und sagt, ja, aber das ist falsch. Wenn du das möchtest und wir das tun, werden wir alle sterben. Das heißt, diese Menschen haben das Gefühl, da ist eine junge Frau, die will ihnen was wegnehmen. Was sie haben. Und wer kriegt schon gern was weggenommen? Oder wer hat schon gern das Gefühl? So, ne?
Okay, glaube ich.
Und die
ich
sehen
auch.
Halt nicht den Gewinn, sondern die sehen nur den Verlust.
Sehe ich auch so. Verstehe ich auch. Also sein Lebensstil zu ändern, zumal Dinge, die man praktisch bequem oder für seinen Beruf sinnvoll findet oder sonst irgendwas, ist ja schwer. Aber das ist ja kein Kennzeichen der Rechten unbedingt. Ja, also.
Ich glaube, es ist da stärker verankert.
Ist mir auch aufgefallen, und zwar ganz deutlich. Na gut, du lieferst halbwegs plausible Erklärungsmodelle, die mich zumindest halbwegs zufrieden.
Ach, mir geht es gar nicht darum, es zu erklären. Ich finde nur die Reaktion sehr erstaunlich.
Okay, aber du hast gesagt, du hast 3. Das war jetzt das der erste, diese ganze Wut.
Genau, das zweite ist das Verniedlichen. Ne, dieses.
Das wäre ja Herablassung, ja.
Genau, so dieses toll, was ihr macht, ne?
Ach so, Kopfkraulen.
Genau, ein bisschen tätscheln, so das Merkelsche Duzi-Duzi. Mach dir prima und jetzt gehen wir wieder zur Tagespolitik über und so.
Sieht man auch. Ein bisschen abgenommen mit der Größe?
Ich glaube, weil Politik reagiert ja immer auch auf das Gefühl von Macht und Einfluss und wenn da plötzlich viele auf der Straße sind, dann steht dahinter ja auch der Eindruck von Macht und Einfluss und plötzlich wird etwas ernster genommen.
Ja.
Aber da beschweren sich ja die konservativen Kommentatoren auch drüber, dass es jetzt plötzlich so ernst wird und dass man.
Ja, Medien hätten sehr hochgespielt.
Naja.
Ja, das natürlich, das kann man so bei Pegida jetzt auch sagen, aber das stimmt immer, aber dass diese, so lange können die nicht von der Schule wegbleiben, da man drin ist, aber das ist ja nicht wirklich Verniedlichung.
Nee, das ist mehr so dieses komische Lob, also dieses heuchlerische Lob.
Das heuchlerische Lob, das liest man. War ja jetzt auch gerade wieder, war doch nicht wieder so ein Tweet von der Umweltministerin,
dass sie
das ja so ganz toll findet. Dass die jungen Leute sich so engagieren.
Genau.
Aber
es ist immer so ein bisschen herablassen.
Aber eben, sie dürfen nicht die Schule schwänzen.
Genau,
so
ist immer hinten dran gehängt.
Weil wir in Zukunft gut ausgebildete Leute brauchen.
Ich weiß immer nicht, hinten wie ihr seht, immer da hier in Berlin, das sind übrigens nicht nur junge Leute, sondern eine ganze Menge.
Die Eltern sind auch dabei.
Genau, ist mir auf jeden Fall in den Ehentag. Na gut, okay, das wäre der zweite Aspekt.
Genau.
Fehlt da noch was Wichtiges bei dem zweiten?
Nee, sondern es ist genau, ne, das kommt das Lob, aber immer verknüpft mit dem Schule-Argument.
Genau, das gehört nämlich dazu. Ich weiß nicht, ob das der dritte Punkt ist, aber das mit dem Schule-Schwänzen, das finde ich auch, das wird derart immer in den Vordergrund gestellt.
Das ist gestellt. Nicht der dritte Aspekt, bin auch ganz gespannt. Nee, doch, das ist der dritte
Aspekt. Nee, ist nicht der dritte Aspekt. Aber das mit dem Schuleschwänzen,
finde ich schon irgendwie.
Was ich so schön finde an diesem Schuleschwänzen-Argument ist, ist ja immer, ja, wenn ihr das in der Freizeit machen tätet, wäre das ja noch viel toller. Ne? Das sagt Altmaier, Peter Altmaier, CDU zum Beispiel, sagt es ja. Ja, macht das doch am Samstag. Ne? Da hätte es ja noch viel mehr Gewicht.
Aber da waren doch jetzt die Demos für gegen die Urheberrechtsrichtlinie. Man kann ja nicht gleichzeitig demonstrieren.
Nee, ich finde es viel, viel irrsinniger. Also wir haben eine Meinungsfreiheit, wir haben ein Demonstrationsrecht und wir haben ein Streikrecht. Und was nutzt man, wenn man streikt? Die Macht, die man hat. Ja? Fluglotsen, streiken die am Samstag, wenn sie frei haben?
Nee.
Wäre ja Quatsch, oder?
Nein, also wird immer gestreikt. Hat
natürlich.
Das Sinn von Streik, dass man
irgendwas lahmlegt, damit es bemerkt wird.
Nun sind natürlich Schüler keine Arbeitnehmer.
Eben.
Also,
du hast schon eine Schulpflicht. Also.
Ja, aber sie haben nur ein Mittel, um Aufmerksamkeit für ihren Streik zu haben. Und das ist, das aufzugeben, wozu sie eigentlich verpflichtet sind, so wie die Fluglotsen ja verpflichtet sind, den Flugverkehr zu regeln. Ja? Das ist die Schule. Und deswegen ist es ja auch so, so nachvollziehbar und clever, dass sie sagen, okay, es geht um unsere Zukunft, dann sind wir bereit, ein Stück von unserer Zukunft zu opfern, nämlich unsere Schulbildung, damit wir darüber reden.
Naja, und gut, die Frage ist natürlich, also zumindest die Lehrer, die ich kenne, die hier in Berlin auch sehr, sehr häufig dahinter stehen. Ich habe ja mal eine Zeit lang Lehrer ausgebildet. Und also so mein Kontakt in die jungen Lehrerszene ist relativ groß. Sie sind natürlich oft Befürworter. Und ein Argument der Lehrer ist sehr häufig, dass sich Schüler auch inhaltlich sehr intensiv damit beschäftigen, dass es doch eine Lernphase ist, dass sie da auch eine Menge lernen. Ja,
natürlich lernen sie da eine Menge. Das
taucht in der öffentlichen Debatte kaum auf, weil.
Es ist auch, also wenn du es unter dem Aspekt siehst, was lernen diese Schüler da? Sie lernen, wie man sich politisch engagiert. Ja Gott, was kann man es denn besseren geben? Nee, passiert das in der Demokratie? Meint.
Also das sind zwei verschiedene, das ist noch eine andere Sache, die man lernt, nämlich dass man was erreichen kann als Bürger.
Ja,
da hast du recht, aber das war nicht, was ich meinte. Also ich meinte jetzt schon inhaltlich.
Ja.
Und dass man verschiedene Arten von Naturwissenschaften auch zusammenholen kann.
Ja.
Die Physik, die Chemie, die Geografie und so weiter. Also die zumindest in Berlin kenne ich eine ganze Reihe Lehrer, die das auch versuchen zu tun. Aber das Argument wird natürlich schwächer mit den Wochen. Also zumindest mein Eindruck.
Ja, und vor allen Dingen denke ich auch, das mit dem Schuleschwänzen ist ja nicht genau richtig. Also wenn man sich, man kann sich ja in der Schule auch frei nehmen, wenn man irgendwas Wichtiges zu tun hat.
Müssen auch viele Eltern müssen einen Schrebs abgeben.
Und dann ist das ja eigentlich kein Schwänzen, denn Schuleschwänzen ist ja, wenn man heimlich sozusagen nicht in die Schule geht.
Machen manche aber.
Das ist also
aber
Rabulistik.
Machen manche aber auch. Ne? Die haben sozusagen keinen Schrebs, sondern die gehen wirklich einfach zur Demo und nicht zur Schule. Und
das ist
so.
Richtig. Ja. Mir fällt nur auf, dass es bei den Lehrern, und das muss man ja auch sehen, also ich meine, Lehrer sind natürlich nicht der Schnitt der Gesellschaft, sondern in der Regel gut gebildete Menschen, die in der Hochschulausbildung haben und die natürlich, glaube ich, auch oft einen anderen Blick haben auf gerade so eine wissenschaftlichen Fragen, die ja sich mit dem Klimawandel verbinden.
Naja, und ihr Job ist es ja, Schüler zu bilden und aus ihnen sie groß und erwachsen zu machen. Und ich glaube, dass viele Lehrer es durchaus auch mit Sympathie sehen, wenn sie das Gefühl haben, ey, wächst eine Generation heran, die sich für ein Thema interessiert, die dafür brennt, die dafür bereit ist, auf die Straße zu gehen.
Genau, und man das kann es ja auch in der Tolles. Schule auch aufgreifen, im Biologieunterricht, kann man was machen über das Bienensterben.
Passiert auch.
Man
passiert
kann
auch.
Im Geografieunterricht was über Klima machen, was das eigentlich ist. Das interessiert doch dann auch die Schüler.
Das an passiert
der
auch.
Also ich habe auch eine Menge gelernt, ehrlich gesagt, in den letzten Wochen über Details, für die ich über Bohrkerne und also Dinge, über die ich vorher noch nie gehört habe. Aber nehmen wir doch mal sprachlich. Wie findet ihr denn den sozusagen, den Begriff, unter dem das läuft? Fridays for Future. Also man kann es auch mal von der Seite betrachten. Also ist das. Also A, ist international, okay, keine Frage, ja, kann man sich, es ist so ein einfaches Englisch, das die meisten ganz gut verstehen, also Friday und Future kriegen auch Leute, die nicht so gut Englisch sprechen, hin.
Ist auch eine Alliteration, dreimal F, Friday,
schön, dass du sagst.
Ja. Es ist auch ein Anklang an die No-Future-Bewegung der 70er und 80er.
Genau, meinst du denn
absichtlich? Ja, weiß ich nicht, ob absichtlich.
Ja, vielleicht nicht absichtlich, aber
die hatte eine ziemliche,
natürlich mit.
Die hatte eine ziemliche Durchschlagskraft damals, ja, dass plötzlich eine Jugend das Gefühl hat, sie hat keine Zukunft mehr.
Ja, man ist auch nicht Gegenwart, man ist Fürwart.
Ja, genau. Damals gab es eine Generation, die hatte das Gefühl, sie hat keine Zukunft mehr. Mhm. Und jetzt ist eine Generation, die sagt, wir sind nicht bereit, das zu akzeptieren, sondern wir wollen für eine Zukunft einkämpfen. Ja. Mhm.
Aber bestimmt gibt es eine geile Verschwörungstheorie, wie er sich das ausgedacht hat. Ich meine, gibt der über.
Ja, die wird da gesteuert, die Frau.
Das arme Mädchen hat eine Menge Verschwörungstheorien.
Die wird ausgenutzt und gesteuert. Da sind andere natürlich. Leute, die wollen nur Geld mit ihr verdienen.
Und irgendeine Marketingagentur hat sich den Slogan ausgedacht. Ja, natürlich.
Alles.
Ja.
Was war denn nun der dritte Punkt?
Der dritte Punkt ist die Abwertung. Aha. das in Frage stellen. Das finde ich am
Na, aber ist das nicht der zweite auch schon? Verniedlichend ist doch auch.
Ja, verniedlichend ist noch so ein bisschen, nee, das ist ja immer mit einem Lob verbunden, also so ein vergiftetes Lob, ja. Hm. Und die Abwertung ist so ein klares, was wollt ihr hier? Ne? Und da ist, war für mich ja das beste Beispiel Christian Lindner, FDP.
Ja, ja.
Was meint er?
Mit dem schönen, doch die ach so, Profis natürlich, ja.
Genau, ich zitiere.
Und das sind ja keine. Hm.
Ich zitiere Christian Lindner. Ich bin für Realitätssinn, fing das Zitat an. Er spricht ihn ihr schon mal ab. Ne? Wer so redet wie Greta Thunberg, hat keinen Realitätssinn, versteht nichts von der Realität. Von Kindern und Jugendlichen kann man nicht erwarten, die sind klein und doof, dass sie bereits alle globalen Zusammenhänge, das technisch Sinnvolle und das ökonomisch Machbare sehen. Das ist eine Sache für Profis.
Ne? Die Profis.
Ich bin hier der Profi, mhm. ihr nicht. Ihr seid
ich glaube, das ist auch
dumm.
Das Wort, was die meisten getriggert hat dran. Ne? Mhm.
Ja, dabei ist das ganze Zitat bösartig, weil ja, ja. er auch unterstellt, dass sie zu wenig wissen, weil es gäbe eben große globale Zusammenhänge mhm. und es gäbe technisch sinnvolle Dinge und ökonomisch machbare.
Das ist ja überhaupt ganz...
Der FDP-Kernsatz ist das ökonomisch Machbare. Ne? Das können ja. wir gar nicht bezahlen, das Klima zu retten. Wie soll denn
ja,
das gehen?
Ja, aber das ist doch blödsinnig. Ich meine, wenn die ganze Erde in eine Wüste verwandelt worden ist, dann
ja, aber das ist genau die Argumentation der FDP.
Das wäre doch ganz unökonomisch.
Ja, aber nee, warte mal, die Wüste ist doch da, wo die Armen sind. Das sieht uns
weit weg noch, genau. Mhm. Das ist interessant, wenn man sich zum Beispiel das derzeitige EU-Wahlprogramm der FDP anguckt. Da spielt Klimaschutz natürlich auch eine Rolle. Ja, einer der Hauptpunkte. Und da geht es aber immer um den Markt und das ökonomisch Machbare und die Intelligenz des Marktes. Mhm. Und es geht nie darum, Regeln und Gesetze zu schaffen und zu sagen, wir müssen das jetzt ändern, sondern immer, wir müssen mhm. alle mitnehmen und so. Und,
aber in gewisser Weise hast du das nicht nur bei der FDP. Also ich meine, der Green New Deal und Green Economy, ja, ja. von dem die Grünen träumen, sind ja nun mal auch ökonomisch.
Genau. Das ist ja, ne, klar ist es auch sinnvoll. Du kannst sozusagen sagen, wir wollen einen Weg, der möglichst wenig mhm. Arbeitsplätze in der Kohleindustrie kostet oder was auch immer. Weil es gibt ja nur Ärger, wenn wir das fordern. Ja, dann wählt uns ja mhm. keiner mehr. Also suchen wir das.
Den Kohleausstieg opponiert, also das glaube ich schon lange, so viele Jahre, dass seit der Lindner am Ruder ist, das stärker betont wird, dass das alles unter ökonomischen Kriterien.
Genau.
Aber wie war denn seine Defense? Also ich meine, er hat ja ordentlich abgekriegt für diese Bemerkung.
Naja, seine Defense war wieder die Schulbildung, ne? Geht doch erstmal zur Schule und lernt was und werdet was und dann könnt ihr ja immer noch regeln und so.
Na, mir ist in Erinnerung, dass die Defense war, das sei wieder alt aus dem Kontext gerissen. Aber das wäre ja nicht mehr inhaltlich.
Nee, es war schon Schulbildung mhm. letztlich. Wobei das Irre ist, das geht ja völlig am Argument der Demonstrierenden vorbei, weil die ja sagen, nee, Moment mal, ihr seid doch am Ruder. Wir wollen ja nicht, dass wir irgendwann was ändern in 30 Jahren, sondern ihr sollt jetzt was ändern. Mehr fordern wir ja gar nicht.
Ich musste immer an diese, das kennt ihr bestimmt. Ich wette, wenn ihr das nicht kennt, muss ich jetzt verlinken, aber ihr kennt bestimmt dieses alte Video von dem Lindner, wie er als Abiturient eine Firma gegründet hat. Ich stelle mir immer vor, wie sein politisches Engagement der Zeit war. Er hat eine sehr stete Persönlichkeitsentwicklung.
In dem sagt er doch, dass man in der Schule sitzt und sinnlos in der Schule Zeit, sinnlos, genau. Während man sich eigentlich um seine Kunden kümmern müsste.
Dann genau. haben die jetzt so rausgekramt. Aber wo war denn der Kontext? Hat er das selber getwittert oder war das aus einem Interview heraus?
Nee, das hat er in einem Interview in der Bild am Sonntag gesagt.
Ach ja, natürlich in der BAMS. Wo sonst?
Ja, ja.
Und interessant ist, dass Greta Thunberg das natürlich längst aufgegriffen hat. Ne? Also sie hat zum Beispiel in Katowice bei ihrer Rede auf der Klimakonferenz, dieser COP24, da hat sie ja schon gesagt, ich übersetze mal hier die englische Rede, ihr redet ja nur deswegen vom ewigen grünen ökonomischen Wachstum, weil ihr Angst habt, unbeliebt zu sein. Und solange ihr euch weiter darauf konzentriert, was politisch machbar ist, statt das zu tun, was notwendig ist, gibt es keine Hoffnung. Mhm. Und ja, ist eine düstere Vision, aber natürlich kann man nachvollziehen.
Ist ja auch viel mehr machbar. Also ich meine, wir hatten das doch beim Kohleausstieg. Da hat doch jemand
Kohlekompromiss.
Ja, hat doch jemand vorgeschlagen, wenn man den ostdeutschen Kohlenkumpel, das sind irgendwie 3.000, die dann am Ende die Arbeit verlieren, jedem 1 Million auszahlt, ist das deutlich billiger. Kostet nur 1/10 von den 30 Milliarden, die man in den Kohleausstieg.
Ja, da vergisst du aber die Unternehmen, die Kohle fördern und verkaufen. Ja. Ja, die haben dann keine Millionen
auch
bekommen.
Die Ökotouristen im Hambacher Forst.
Ja, ja.
Also bitte, was ist das hier für eine ganz neue Redensart?
Ja, das finde ich ja so irrsinnig, ne? Dass dieser Widerstand sich ja nicht nur an Greta Thunberg zeigt, sondern genau eben am Hambacher Forst exemplarisch durchexerziert wurde, mit Gewalt.
Dadurch, dass du hast ja quasi jetzt mit diesen drei, man könnte bestimmt noch mehr als drei Diskussionsschichten so finden, aber ich finde, dass sich das besonders in die Familien zieht. Ich denke, dass es ganz viele Abendbrottische gibt, wo das Thema ist.
Stimmt, das ist doch gut.
Und das ist ja immer, das macht ja was mit einer Gesellschaft. Wenn
es gibt auch, das ist ja auch keine weltweite Bewegung, die alle erfasst. Es gibt auch Jugendliche, die sagen, interessiert mich nicht. Also auch das
gibt es. Ja, gut, die gibt es immer. Ja, es gibt auch Jugendliche, die immer noch Backstreet Boys hören.
Ja, aber es ist schon so, dass diese Bewegung natürlich viele mitzieht. Also ich glaube nicht,
dass sie so nachvollziehbar ist.
Wenn in einer Klasse oder in einer Jahrgangsstufe da viele Leute sich engagieren und dahin gehen, dann werden doch jetzt nicht andere Schüler sagen, die dann wahrscheinlich auch die weniger Engagierten sind, auch wir machen jetzt lieber Unterricht, sondern werden die da vielleicht auch
mit. Das, das
ist ja der Witz, die haben ja keinen Unterricht. Also wenn da nur drei übrig bleiben, die haben keinen Unterricht.
Ist das so? Ist das tatsächlich so?
Die sitzen dann rum, ja, ist so.
Das heißt, es ist nicht so, dass dann da noch irgendwie 7 Mann in der Schule bleiben, die
Die bleiben dann in der Schule oder dann sitzen sie rum und sie ihre Zeit ab.
Ach, das wusste ich zum Beispiel ja nicht.
Das wusste ich auch nicht.
Die gehen nicht nach Hause.
Also bei den Lehrern und Schülern, die ich so kenne, da gingen die geschlossen, die gingen
einfach alle. Nee. Also ich habe auch schon gehört von Klassen, wo es eben nicht, wo es eine Spaltung gibt und wo 5 sagen, lass uns in Ruhe mit dem Quatsch. Und die sitzen
in der Schule. Ist natürlich auch jüdisch recht, also man muss ja nicht demonstrieren gehen. Ja, ist übrigens auch gut für die Gesundheit, ein bisschen Bewegung und so.
Genau. Aber ich denke, dass trotzdem viele Leute mitgezogen werden.
Ja, bestimmt.
Denke ich auch.
Dadurch,
was ja nur ein Ausdruck dafür ist, wie klar diese Bewegung ihre Ziele formuliert. Das wird ja aber vorgeworfen, ne? Ihr habt ja gar keine Pläne. Ja, warum sollen 16-jährige Schüler Pläne haben? Die fordern doch nur, ihr sollt Pläne entwickeln.
Oh, ich finde, die haben manchmal schon durchaus.
Natürlich, aber das ist ja auch einer der Vorwürfe dieser Abwertung, zu sagen, also was ihr da redet, ist ja alles Quatsch, ihr habt ja gar keine Konzepte. Aber wir fordern auch von euch, dass ihr Konzepte jetzt endlich mal entwickelt. So,
ja. Naja, da steckt natürlich auch generell so ein gewisser Generationenkonflikt drin, aber also ich finde das hier gar nicht mal so stark. Ich finde das schon so Sachargumente, also worüber die eigentlich reden wollen, ganz gut durchkommen in der Diskussion. Also erstaunlich gut.
Ja. Ich musste dabei, ich weiß nicht warum, an Konstantin Wecker denken. Kennt ihr Sei wachsam von ihm?
Ja.
Ich bin jetzt nicht so ein Konstantin Wecker-Fan. Ich weiß, wer das ist, aber also ist er ein deutscher Liedermacher, der mittlerweile bestimmt, also 70 ist er schon, oder?
Weiß ich nicht, müsste ich
sagen. Sag mal, was der Song macht.
Also sei wachsam, da geht es um, ne? Nutz deine Freiheit, sonst nutze sie sich ab. Wenn du deine Freiheit nicht nutzt, dann geht sie verloren und so. Und da, das kommt so aus der Protestkultur der 70er Jahre, Wackersdorf und so. Und da gibt es halt eine Strophe und ein paar Textzeilen, die immer noch gut passen und die lauten: Verseuch die Luft, verstrahl das Land, mach ungestraft den größten Schaden, nur lass dich nicht erwischen bei Sitzblockaden. Man packt den Grünfried und das Umweltschwein genießt Vertrauen und die Polizei muss immer auf die Falschen draufhauen. Und irgendwie musste ich bei diesen Streiks dran denken.
Naja, draufhauen muss sie in diesem Fall nicht, anders als im Hambacher Forst oder so.
Ja, weil aber der Hambacher Forst war genau sowas.
Tatsächlich sind die ja sehr friedlich, die Kids.
Naja.
Die sind ja auch schlau.
Ja, ich finde, das ist sehr bunt, das
aber,
ist lustig,
aber
die singen,
sagen,
ich habe die singen gehört.
Ja, es gibt Konzerte.
Jetzt zu sagen, dass die Leute in Gorleben und so alle nur Gewalttäter waren, stimmt ja auch nicht.
Nee,
also
der
ist ja,
auch so eine
ist ja dann draufgehauen worden, obwohl die Leute da friedlich rumgesessen haben.
Ist ja auch so eine Umdeutung.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwann auch auf die Schüler
sieht halt scheiße aus, ne, wenn man 14-Jähriger
halt haut. Mehr Hemmung. Also ich denke schon, dass es mehr Hemmung gibt.
Und die sind halt schlau, die sind wirklich friedlich. Ja? Die tanzen und singen und haben Spaß und protestieren für ihre Ziele.
Ich finde, sie hatten auch extrem flexibel und innovativ bei ihren Protestschildern agiert, fand ich wunderbar.
Ja, waren schöne Protestschilder, das stimmt.
Ja, was halten wir denn am Ende nur fest darüber?
Ja, dass ich,
also wir haben die drei Ebenen gehört.
Das erschreckend finde, mit welcher Verachtung und welcher Abwertung reagiert wird auf diese völlig legitimen und wahrhaftigen Proteste.
Naja, aber du findest sie legitim. Wir finden sie wahrscheinlich alle legitim. Aber das ist ja, ich weiß nicht, ich denke, das ist eine Mehrheitshaltung. Das ist wahrscheinlich auch das Bedrohliche, dass ganz viele, oder sie war eine Mehrheit für zumindest wichtig und inhaltlich zumindest in Teilen bedeutsam empfindet. Aber ich glaube, letztlich ist die Regierungspolitik eine andere.
Ja. Aber das ist, ich denke, das wird auch zu einer Veränderung führen. Denn ich meine, die eine oder andere Regierungspartei möchte ja wiedergewählt werden.
Welche denn von den beiden? Also Merkel erstmal nicht, ja? Und bei Nahles bin ich auch nicht sicher.
Naja, aber dann sich so ganz gegen die öffentliche Meinung zu stellen, ist nicht so gut. Und wir haben es ja schon vorhin gehabt beim Urheberrecht und nie wieder CDU und auch nicht SPD. Also da gibt's schon eine Reaktion aus diesen Parteien. Das haben wir gemerkt. Und ich denke, bei der ganzen Klimadebatte gibt's auch eine Reaktion.
Ja, wir müssen noch prognostizieren. Wächst das noch? Bleibt das so? Schwillt das wieder ab?
Was jetzt das Klima?
Fridays for Future?
Keine Ahnung. Ich finde, darum geht es auch nicht.
Ja, Natur von Prognosen.
Ich geb keine ab.
Schon.
Das stimmt schon. Also ich würde ja vermuten, wenn das Wetter jetzt noch ein bisschen geiler wird,
Frühsommer
beginnt und so, ich glaube, das wächst eher noch, auch wegen dieser drei Reaktionen.
Ja, ich hoffe, dass es wächst und ich hoffe, dass die EU und alle anderen Länder sich doch endlich mal auf das 2 Grad oder nein, wir brauchen eigentlich längst das 1,5 Grad Ziel verständigen und das auch durchsetzen.
Komm doch nicht mal mit diesem Ziel, das ist das Minimalziel, das
ich
ist
zu
wenig.
Ja, ich weiß.
Wir sind nicht einverstanden.
Ja, und das ist das Problem und nicht mal das wird geschafft politisch, ja, weil es nicht gewollt ist und weil es politisch und ökonomisch nicht machbar ist.
Ja, mit euch ist eine Diskussion aber auch nicht so geil. Ihr seid immer derselben Meinung mit mir. Das ist
naja, aber du siehst ja, was passiert. Wir wissen, dass beim Feinstaub die Werte, die Grenzwerte, also diese 40 Mikrogramm, dass die zu hoch sind. Und dann wird aber gesagt, naja,
die sind völlig aus der Luft gegriffen.
Aus den 40 machen wir jetzt mal 50.
Ja, weil es eh egal.
Ja. Also das ist eigentlich genau die falsche Reaktion.
Ja. Also allein die Tatsache sprachlich
lässt endet nicht zurück.
Nee, überhaupt nicht. Aber allein sprachlich, weil wir sind ja Sprachblock ursprünglich gewesen, allein die Tatsache, dass von Klimawandel die Rede ist, ja, was ein möglichst neutraler Begriff ist, der niemandem wehtut. Es geht, glaube ich, nicht um Wandel. Ne? Greta Thunberg sagt, es ist eine Katastrophe, auf die wir hier zusteuern. Ja, und wenn wir langsam die als Katastrophe betrachten und entsprechend handeln, dann werden wir alle sterben.
Nee, aber die andere Seite hat auch sprachlich aufgerüstet. Diese Klima. Also, jemanden als Klimaleugner, als Klimaskeptiker zu bezeichnen. Also ich finde, so sprachlich ist es von beiden Seiten krasser geworden.
Ja.
Also.
Ja, aber es ist dann wieder von der anderen Seite zurückgeschlagen worden. Dann ist es auch die Rede von Grenzwertskeptikern.
Ja.
Ja, wir hatten letztes Mal ja schon ein paar Beispiele dafür. Ich weiß auch nicht genau. Na gut, wir können das nur im Auge behalten, oder?
Ja,
was soll man sonst machen?
Das tun wir.
Ich habe noch
Und man kann im Kleinen, man kann Leute, die mitgehen und die jung sind, darin unterstützen.
Ja, Aufmerksamkeit auf solche Themen zu richten, ist ja ein Weg dazu, sie zu stärken.
Ja.
Was wolltest du anbringen?
Ich habe noch was aus diesem großen Bereich Klimazerstörung, Klimaschutz.
Das ist schon wieder so ein Kampfbegriff von dir, Klimazerstörung. Ja,
das passt dazu. Nämlich Söder fordert Autopakt für Deutschland.
Was fordert er?
Autopakt.
Ein Autopakt.
Ganz aktuell, 3. Februar.
Na, Pakt. Mit Pakt hatten wir das schon
Autopakt,
häufiger. Ne?
Ja,
weil
es
Pakt
gibt
hat
jetzt
eine positive
Autopakt.
Bedeutung bekommen.
Geht und, wieder um Arbeitsplätze, oder?
Ja, genau. Und vor allen Dingen, Autopakt ist sozusagen die Kurzformel
für
etwas, was er jetzt ausführlich wie folgt nennt, nationaler Pakt zur Sicherung der Automobilindustrie.
Ah, rettet die Autos.
Gemeint, ja, ich finde natürlich selbstverständlich.
Gemeint ist natürlich nicht einfach Sicherung der Automobilindustrie, sondern es geht um den Halt von Arbeitsplätzen.
Ja, ja.
Was soll im Rahmen dieses Paktes denn geschehen? Also gibt es auch, wird es noch konkreter oder ist
Grenzwerte
das nur?
Grenzwerte erhöhen
und es soll einen sogenannten Autogipfel geben, den es dann auch gegeben hat. Also.
Na, aber hatte nicht Söder auch jüngst gesagt, also, aber Batterien sind auch wichtig und man könnte ja eine Autoindustrie auch haben, die ein bisschen mehr Elektroautos und Hybride herstellt.
Das liegt ja daran,
herstellt,
dass sowas in Bayern ja gebaut wird. Mhm. Es gibt ja in Bayern eine relativ starke Industrie, die sich
Dann kannst du dir nicht so abwerten. Ich meine, es kann
ja
möglicherweise.
Komischerweise Söder und auch Scheuer, die wollen ja dann. Also Scheuer äußert die Sorge, dass die Autofahrer unzufrieden werden und es zu Gelbwesten-Protesten wie in Frankreich kommt.
Ja, das habe ich auch gelesen, weil sie wollen ihre Freiheit.
Genau.
Ja, tatsächlich.
Das heißt, der 130 km/h Grenzwert auf Autobahnen, der führt zu Gelbwesten-Protesten.
Genau.
Das fand ich ja auch eine krude Vermengung.
Doch, jeder Autofahrer hat eine gelbe Weste im Auto.
Genau.
Muss eine Warnweste.
Nee, er hat ein konkretes Beispiel. Ich habe das auch gelesen. Und zwar, dass in der Stuttgarter Autodemo so viele Westen gewesen seien. Das hat er angeführt. Das steht, glaube ich, in demselben Artikel.
Ja, das ist der
Westler
ist
oder Westen?
Nee, die
Kurzfassung.
Hatten Westen. Also ein großer Teil hatte Westen.
Ja, ja.
Und deswegen hat er das zusammengebracht. Ich glaube, die jedenfalls.
Das stimmt. Das ist in dem langen Artikel. Ich hatte jetzt hier nur den kurzen rauskopiert.
Lesen wir dieselben Zeitungen mal.
Genau. Scheuer rief die Kommunen auf, sich gegen die Fahrverbote juristisch zu wehren.
Interessant finde ich ja in dem Zusammenhang der Bedeutungswandel des Ausdrucks Pakt.
Ja, ja.
Den wir aber letztes Mal schon mal angedeutet
haben. Den haben wir schon immer mal, also glaube ich,
mehrfach
schon angedeutet. Naja, ich bin ja aufgewachsen als Mitglied des Warschauer Paktes.
Ja, der Warschauer Vertrag hieß.
Der von den Mitgliedern ja nicht so genannt wurde, sondern genau. Warschauer Vertrag, sondern nur von der Gegenseite Pakt. Und das war ja eine bewusste Abwertung.
Genau, Pakt ist was Militärisches.
War ursprünglich ein militärisch, hat auch was mit, ja, klandestin verschworen, glaube ich, als Sinn. Nein,
wenn wir noch ein anderes Negativbeispiel nennen, den, was ihr bestimmt noch kennt, der Andenpakt.
Ja.
Wisst ihr noch, was
genau, das war? Ja, das waren CDU-Politiker, die sich verabredet haben, gemeinsam zu handeln und sich nicht zu schaden.
Das waren aber nur männliche, ne?
Das waren nur Männer und sie hatten miteinander verabredet bei einer, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Gelegenheit, hatte was mit den Anden zu tun.
Eine Flugreise.
Sich künftig nie gegen zu schaden.
Na, da war so Roland Koch bei, egal. Ja. Und dann fällt mir natürlich noch ein, in jüngerer Zeit der Digitalpakt, der aber schon ganz deutlich eine positive.
Genau, da war das schon umgekehrt.
Ja, wir müssen mal dazwischen finden, wo die kippt ist.
Das weiß ich eben nicht. Aber irgendwas hat sich verändert.
Plötzlich
ist der Pakt was Positives.
Ja, wo ist denn der Break-Even-Point?
Ja, militärisches ist halt plötzlich irgendwie schick geworden, weil
das stimmt,
immer, beim Militär denkt man immer an Anfassen und jetzt wird was gemacht und so, ne? Das ist eben.
Wobei wirklich häufig ist das Wort nicht, also vielleicht wird es jetzt häufiger mit dem, also ja, mit der Verwendung jetzt so in neueren Zusammenhängen, aber mir ist das immer noch ein seltenes Wort, oder?
Ich habe das Gefühl, ich lese es häufiger.
Ich glaube auch, dass man es häufiger liest. Also Autopakt ist ja gerade wieder so ein Fall.
Ja, und Digitalpakt ist ja auch so ein Beispiel, ist ja auch neu. Also
es gibt auch den Pakt für Forschung und Innovation des Forschungsministeriums.
Genau.
Der heißt wirklich so.
Naja, gut, aber der ist ja so wirklich nicht viel benutzt worden.
Nee, aber also es scheint sozusagen im Sprachgebrauch sich verändert zu haben.
Ja. Ich würde nur gerne wissen, warum und sozusagen in welchem, weil der Warschauer Pakt. Und der Andenpakt sind nur wirklich schon ein paar Jahrzehnte her.
Ja, ja. Der Teufelspakt ist noch viel älter, ne? Also ist der Vertrag mit dem Teufel.
Ist das generell was Diabolisches?
Ich glaube ja.
Naja, ich glaube, es ist wirklich negativ. Also bei Warschauer Pakt ganz klar. Also das kann ich berichten.
Ich denke, das ist extra erfunden worden, um den Warschauer Vertrag zu diskreditieren.
Ja, klar, das war Absicht.
Ja, vielleicht haben ja unsere Kommentatoren sinnvolle Hinweise.
Vielleicht hat
gerne.
Da wieder jemand Beispiele für Pakte.
So gerne.
Also noch ein paar Pakte bitte finden.
Wir drohen das an, wir lesen das.
Und bitte Pakte finden, interessant ist übrigens auch, dass der häufige Gebrauch von Gipfel.
Ja.
Gipfel war früher, also was war früher, ist es auch schon da neu gewesen, aber da mussten sich Staatschefs treffen.
Ja, das war Reagan.
Wenn da jetzt sich einfach so ein paar Lobbyisten treffen und nichts anderes ist,
es ist immer gleich ein Gipfel.
Der Autogipfel, da treffen sich.
Bei dem nichts rumkommt hinterher.
Die Chefs der Automobilindustrie mit Spitzenpolitikern.
Genau, sind auch immer Spitzenpolitiker in dem Zusammenhang. Sind nicht irgendwelche
Gipfel. Wollte ich gerade
sind
eben
nicht irgendwelche Politiker.
An der Spitze ist der Gipfel.
Ja. Aber ich glaube, das hat angefangen mit der Finanzkrise und diesen
diese Abrüstungsverträge, die über Jahrzehnte verhandelt wurden zwischen Sowjetunion und USA,
das waren
Gipfeltreffen.
Das waren aber wirklich im alten Sinne. Also wir haben ja drei Stufen.
Ja, ja.
Also eigentlich zwei. Also die Metapher ist zunächst mal, da kommen die Staatschefs zusammen und deshalb Gipfel oder Summit.
Gipfeltreffen,
oder was auch immer. Und weil das die Staatschefs sind. Da musste man ja auch noch mal beim Europäischen Rat unterscheiden, ob das nun die Fachminister sind oder die Regierungschefs und dann war es eben gleich ein Gipfel. Jetzt ja auch sehr ständig wieder neue Gipfel wegen Brexit. Und jetzt kommt aber was anderes. Jetzt sind das ja Gipfel, die nicht mehr nur aus Politikern bestehen, sondern wo plötzlich Lobbyisten dabei sind.
Ja, nein, Unternehmensvertreter.
Unternehmensvertreter. Und das sind jetzt auch Gipfel. Da haben wir den Autogipfel und den Luftfahrgipfel. Und das ist ja auch ganz.
Wegen der Boeing-Maschinen, die mal abstürzt?
Nee. Der Luftfahrgipfel wurde zusammengerufen, weil es ja diese im letzten Jahr so viele Flugausfälle gab. Und
dann ist auch schon Gipfeltreffen
noch
nötig.
Schlimmer werden soll.
Verstehe. Es gab auch ein halbes Dutzend Dieselgipfel.
Ja, und dann
Oder kamen keine Diesel zusammen.
Genau, da kamen keine Diesel zusammen beim Dieselgipfel, sondern auch wieder
Unternehmensvertreter,
sagen wir Lobbyisten.
Na gut.
Ja, das ist eine interessante Verschiebung, das stimmt. Also ich meine, Gipfel ist ja sehr greifbar. Man stellt sich wahrscheinlich einen Gipfel eines Berges vor. Also,
genau, und auf dieser Spitze stehen ein paar wenige Leute in einem kleinen, teuren Hotel.
Die
Alltag.
Matterhorn mehr so, ja.
Nö, das ist Hügel.
Es sind halt so viele Gipfel.
Ja, das stimmt. Da hast du, also ich denke auch, dass das ein deutlich zu erkennender Trend ist, dass die Vergipfelisierung zugenommen hat.
Genau. Das sind dann immer Gipfel.
Ja.
Das ist halt ein Blähwort, wie du sagen würdest.
Ja, aber leider ist es jetzt so, das muss ich euch aber auch mal sagen, Männer, immer wenn ihr sowas aufbringt, fällt mir danach ganz viel auf.
Ja. Warum schreibst du es nicht ins Blog?
Naja, wir können ja wieder.
Ich meine, man kann dann ja nicht mehr normal Zeitung lesen. Man liest nur Gipfel.
Ja, deswegen machen wir das doch.
Deshalb machen wir das ja. Wir können auch wieder aufrufen an unsere Hörer, wenn ihr noch ein paar schöne Gipfel habt.
Wir haben Gipfel übrigens auch schon mal geblockt, ne?
Ja, das stimmt.
Ja. Wir sammeln noch mal. Ich glaube, das wird sogar noch mehr werden, weil diese Inflation von so einem Begriff, die führt ja wiederum dazu, dass dann kommt es in die Marketingbranche und dann ist das plötzlich ein.
Ja.
Ist ja dann gibt es einen Entrepreneur-Gipfel und laber. Also, das ist ja.
Naja, und es sind die Gipfel, also werden auch immer niedriger.
Ja, genau.
Weil wenn sich dann nur noch die.
Ist dann nicht mehr Mount Everest, ist dann Matterhorn.
Wir bringen auch keine Ergebnisse. Es kommt ja nichts dabei raus.
Wenn sich dann nur noch ein paar Fachleute
auf dem Bildungsminister.
Genau, man hat sich mal getroffen. War teuer, sah schön aus.
Ist auch schon ein Gipfel.
Ja.
No?
Ja.
Wobei, es gibt auch eine Gipfelkritik, die mir im Zusammenhang mit unserem vorigen Thema auch auffiel, weil ihr habt euch bestimmt, bei den Klimagipfeln habt ihr bestimmt bemerkt, dass in den letzten Jahren da mehr Kritik, also vor allen Dingen wegen des Hinfliegens, Aufgaben.
Ja.
Naja.
Also es gibt zu auch Recht. Eine Vergipfelungskritik.
Warum macht man das nicht per Slack oder Skype oder was auch immer? Ja.
Naja, ich meine, wenn so ein Gipfel in Davos stattfindet.
Der heißt auch Gipfel?
Ja, ich Gipfel, weiß nicht, wie das
bestimmt.
Heißt. Da sind aber auch ja viele Gipfel dabei. Also.
Ja, Milliardäre.
Genau.
Und hast Spitzenpolitiker. Spitzenpolitiker.
Und wenn da jeder dieser Teilnehmer mit dem eigenen Privatjet oder mit der Flugbereitschaft eines Staates hinfliegt, ist das auch sehr aufwendig. Und wenn das mitten in Europa stattfindet,
in Davos gibt es einen Hubschrauber-Shuttle-Service.
Genau. Da könnten Sie doch auch mal mit der Bahn fahren oder in Davos.
Also vom Flughafen zum Gipfelhotel
In Davos vom Gipfelhotel zum Gipfeltreffen könnten Sie doch einfach auch mal mit der Gipfelseilbahn fahren und nicht immer nur mit irgendwelchen Hubschraubern. Also, oder mit so einem Elektroauto oder mit
Aber dann wäre es ja nicht mehr exklusiv.
Ja.
Wenn plötzlich alle laufen.
Jetzt werdet ihr aber jetzt
zynisch.
Irgendwo muss man ja noch mal ein bisschen was einsparen. Ne?
Das stimmt.
Wenn man das Klima retten will.
Ja, genau.
Wir könnten ja mal auf ein anderes Thema umschwenken.
Bitte, gerne.
Bitte.
Ich habe einen Entrümpeler engagiert, der einen bestimmten Teil meiner Wohnung entrümpelt hat. Mhm. Und dabei sind mir, anders als sonst, nicht alte Spiegel, sondern ziemlich alte Tageszeitungen ins Auge gefallen. Und ich habe eine mitgebracht, weil da was drin ist.
Ich werde das Bild nicht mehr los, wie deine Wohnung ausgesehen haben mag.
Nee, da ist eher, ich hab tatsächlich also ein schweres Holzteil, was ich habe entrümpelt. Also ich habe jemand engagiert, der das auseinander nimmt und entrümpelt.
Ein Schrank oder was? Oder?
Nee, größer. Ein ganzes Stück größer. Egal, Kai. Der Punkt ist, dass sie wirklich literally aus dem Fenster geworfen haben, was illegal ist in Berlin. Ja. Also die haben das nicht die Treppen runtergestellt.
Kann man auch eine Schuttrutsche anbringen.
Weiß nicht, das wäre, glaube ich, legal. Das haben legal, die aber nicht getan. Sie haben es wirklich aus dem Fenster geworfen. Was meine Nachbarn nicht gefreut hat.
Das glaube ich.
Ja, war eine interessante Erfahrung, würde ich nie wieder tun, aber okay. Jedenfalls waren da diverse Zeitungen. Was ich immer gerne mache in diesen alten Zeitungen ist ja, deswegen mag ich auch die alten Spiegel, du guckst dir eine aktuelle Berichterstattung an, die ist in der Tageszeitung natürlich noch krasser als in einer Wochenzeitung. Und dann guckst du, was ist eigentlich draus geworden. Und hier widmet sich die FAZ, und ich bin gespannt, ob ihr euch überhaupt noch daran erinnert, auf einem Drittel der Frontpage, Startseite, Titelseite, einem Thema nämlich der Anschlag von Oberursel. Wisst ihr noch, was das war?
Das war sicher eine Rede von irgendwem.
Ein Anschlag ist selten eine Rede.
Naja, aber während der Rede irgendwelche Drohnen oder keine Ahnung.
Ich gebe euch mal ein paar Hinweise. Danke. Also wichtig ist da ein Ehepaar aus Oberursel und eine Baumarktmitarbeiterin.
Ach, ja, jetzt
die wollten Wasserstoff-Parachute kaufen, oder?
Genau.
Ja.
Um sich die Haare zu färben.
Es gab, gab ja nie einen Anschlag, sondern es war sozusagen eine Warnung des Baumarkts an Sicherheitsbehörden. Da hat jemand Dinge gekauft, aus denen man hätte eine Bombe bauen können.
Ja, Hornbach hat daraus keine Werbung gemacht, aber ja, also diese interessanterweise hat euch die Baumarktmitarbeiterin getriggert.
Ja, Baumarkt war das Stichwort.
Genau. Mhm. Ja. Wisst ihr noch, was daraus geworden ist?
Die wurden angeklagt.
Das Ehepaar wurde tatsächlich angeklagt. Ja. Wisst ihr, wie das ausging?
Ich glaube, Freispruch.
Nee, nicht ganz. Er hat tatsächlich ein Urteil bekommen wegen Urkundenfälschung.
Ah, okay. Aber hatte nichts mehr zu tun mit dem eigentlichen Vorwurf des Bombenbaus.
Weil es war nicht nur Urkundenfälschung, sondern auch Verstoß gegen das Waffengesetz. Und er musste 2,5 Jahre in Haft. Und wenn ihr jetzt rechnet, dann wisst ihr...
Verstoß gegen das Waffengesetz?
Ja, weil was sie gefunden haben, war eine sogenannte Rohrbombe.
Ah.
Und der Streit vor Gericht ging darum, ob die...
Zündfähig war.
Nee, ob die überhaupt in der Zeit, also in den letzten Monaten oder Jahren entstanden ist, weil die Verteidigung von dem Mann hat gesagt, das ist eine alte, das hat der Mann in seiner Jugend gebastelt.
Okay.
Und sie konnten ihm keine konkrete Anschlagsplanung nachweisen und haben ihn sozusagen dann wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Waffengesetz verurteilt zu 2,5 Jahren. Ja, aber das war damals ein Riesenthema.
Ja, ja, ja. Ja,
aber ihr habt es trotzdem nicht mehr gewusst. Also Oberursel hat bei euch nicht geklickert.
Nee, sofort. Ich war jetzt auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen verwirrt, weil ich in Gedanken eben noch in Davos war. Habe dann Oberursel falsch verortet.
In der Schweiz?
Ja, irgendwie.
Mir sind mehrere Sachen davon aufgefallen. Achso, was wollte ihr denn angeblich, also wo wollte ihr einen Anschlag verüben?
War das nicht das Radrennen?
So ein Radrennen, ne? War das? Ja.
Sehr gut, ja. Es war ein Radrennen am 1. Mai in Frankfurt am Main.
Das haben sie
aber
auch
davon konnten sie nichts nachweisen.
Ja, aber das haben sie auch deswegen auch abgesagt oder umgeleitet oder irgend sowas, das Rennen.
Das weiß ich nicht. Also das wäre mir nicht bewusst.
Okay, vielleicht bringe ich es auch durcheinander mit einem anderen.
Ich meine, sie haben ja teilweise Großveranstaltungen abgesagt.
Ja.
Naja, mir sind mehrere Sachen aufgefallen. A, der wird durchweg also in den Zeitungen damals auch hier, er wird immer als Deutsch-Türke bezeichnet. Er ist ein deutscher Staatsangehöriger, aber das ist dann immer wichtig zu betonen, dass er einen Migrationshintergrund hat und auch Gefährder genannt. Und es gibt zwei Kommentare, also sie sind keine Berichterstattung auf der Frontseite, sondern beides Kommentare einmal. Von einer Frau Katharina Iskandar, die meiner Meinung nach keine Redakteurin bei der FAZ ist, sondern eher eine Gastbeiträgerin, was ich ungewöhnlich finde, weil normalerweise die Kommentarsektion wird eigentlich von der Redaktion gemacht. Und andere ist Reinhard Müller, der schon viele Jahre bei der FAZ ist, Politikressort, die sich beide sozusagen zu diesem Fall äußern. Natürlich im Nachhinein immer ein bisschen gemein, ja, weil das ist eine Berichterstattung, die einfach aktuell ist und man kann natürlich nicht wissen, dass sich das nicht letztlich nicht bestätigt. Sie konnten ihm nicht nachhalten.
Nö, das kann man zu dem Zeitpunkt, das kannst du nicht vorwerfen, weil zu dem Zeitpunkt kann man nur das nehmen, was man hat.
Genau. Ja. Aber sie widmet sich einer Debatte, die wir ein paar Mal schon besprochen haben, nämlich diese Frage von Gefährdung und Gefahr. Und der Titel ist auch konkrete Gefahr von dem Stück von Katharina Iskandar. Das eine, was sie sagt, ist, dass es, zitiert mal kurz, die Tat hätte wohl die Dimension des Anschlags auf den Boston Marathon gehabt. Mhm. Also die Anspielung auf, wenn ihr euch erinnert, an die Kochtopf-Bomber, die sie da, und sie schlägt halt vor, dass man aufhören soll mit dieser abstrakten Gefahr, sondern dass man wahrnehmen müsse, es geht hier um ganz konkrete Gefahren.
Mhm.
Also diese,
was ist denn die konkrete Gefahr, die Anschlagsplanung oder?
Sie haben zu dem Zeitpunkt, wo sie schreibt, ist der ja festgenommen und sie geht davon aus, dass er also einen Anschlag geplant hat und sie sieht nicht mehr ein sozusagen, dass man von abstrakter Gefährdung irgendwie ausgehen muss, sondern das ist eben wirklich, ich lese es mal kurz vor, Politiker sprechen noch immer von einer abstrakten Gefahr, in Anführungszeichen. Der Begriff ist aber angesichts des aktuellen Falls überholt und das war ja auch schon davor. Und dann kommt noch der unvermeidliche Bezug, den ihr sicherlich kennt, nämlich sie sagt, dass die Behörden vor 8 Jahren Anschläge der Sauerlandgruppe verhindern konnten, bedeutet ja nicht, dass die Gefahr damit weniger konkret gewesen wäre. Sie wehrt sich also gegen diesen abstrakten Gefahrenbegriff.
Da redet sie, glaube ich, aber in grober Unkenntnis von Rechtslagen.
So ist es.
Weil,
steht trotzdem auf Seite 1 der FAZ.
Ja. Weil es gibt ja schon Definitionen im Strafrecht, die sagen, ab wann ist eine Tatplanung so konkret, dass man wirklich davon ausgehen muss, da wurde der Tod von Menschenleben in Kauf genommen und wird als solche dann auch bestraft. Und ab wann eben nicht. Ein Beispiel dafür ist, der Fall ist aktuell, ne? Der Offizier der Bundeswehr zurzeit mit Uniformtrageverbot belegt.
Meinst du Terror Franco?
Genau. Mein Franco A. Punkt, genau. Der, so wird ihm vorgeworfen, ja, Anschläge geplant haben soll auf Politiker. Und der war, also der hat schon sogenannte Vorbereitungshandlungen begangen. Also A, er hat Waffen besessen, die er nicht besitzen durfte. Das ist klar. Und er war zum Beispiel in der Tiefgarage einer Stiftung, der Antonio Amadeo Stiftung, und hat da Autokennzeichen fotografiert.
Und sich umgesehen.
Und sich umgesehen, ja. Warum auch immer. So.
Na, die Identität würde auch dazu zählen.
Moment, ne? Das Problem ist für die...
Das war
für
schon
die,
sehr konkret.
Nee, eben nicht.
Was?
Das ist für den Generalbundesanwaltschaft, die das ermittelt, die sind inzwischen so weit, dass sie sagen, es ist noch nicht so konkret, weil uns nicht wirklich klar ist, was er wollte.
Ja, aber ich meine...
Ja, das reicht nicht. Das reicht nicht.
Also konkreter geht es doch gar nicht mehr.
Doch.
Abstrakt und konkret ist doch, dass man bei abstrakt nicht weiß, wer...
Nein, der Verteidiger sagt, der hat sich da mal umgesehen, weil ihn diese Stiftung interessierte und das Tor war offen, da ist er da mal reingelaufen. Und man kann ihm nicht das Gegenteil beweisen. Ja, Moment.
Nein, natürlich kann man ihm nicht das Gegenteil beweisen.
Aber
wir reden ja von Gefahr.
Wir reden von einer Unschuldsvermutung.
Die Gefahr ist oder der Gefährder ist ja jemand, der nur potenziell Störer wird.
So. Ja? Und das ist bei dem der Fall. Ne?
Dann gibt es halt den Unterschied zwischen abstrakt und konkret. Abstrakt ist, dass man überhaupt im Dunkeln tappt und ich weiß, wer.
Ja, aber es ist noch nicht konkret genug
konkret
in diesem Fall.
Konkret ist, da weiß
deswegen
man schon, wer eventuell.
Ist die Anklage wegen Terror wird es wohl nie geben.
Ja, ja.
Gegen Franco A. Ja. Und das kann man jetzt scheiße finden oder so. Man kann auch sagen, okay, das Strafrecht hat halt relativ klare Normen und dann ist es doch gut, wenn wir uns auch dran halten. Nur ist Frau Iskander da sozusagen auf einem völligen Holzweg, weil auch das waren ja noch sehr unkonkrete Vorbereitungshandlungen.
Und später sind auch bewiesen worden, anders als bei Franco, bei Terror Franco wissen
wir. Wo es noch nicht klar ist. Da gibt es noch keine Gerichtsverhandlung, kein Urteil, nichts. Ne? Das ist noch nicht klar.
Ja.
Ich will noch einen draufsetzen.
Ja.
Das fand ich schon mal interessant.
Aber ich bin noch nicht so ganz zufrieden damit, dass das bei Franco K. Zu unkonkret war. Denn wie gesagt, wir reden über einen potenziellen Störer, also einen Gefährder. Das heißt, der hat noch nichts getan und kann deshalb natürlich dafür auch nicht bestraft werden.
Genau, der hat aber
auch
noch nichts
getan. Nur die, nur das Momentum der Gefahr ist doch da viel größer. Und eben auch konkret, weil man weiß, welche Person, als sonst.
Also ich meine, da sind doch alle einer Meinung, dass das so ist, aber er hat eben noch nichts getan.
Ja.
Deswegen kann man da auch bei ihm noch nicht so weit gehen, wie Frau Iskander bei diesem Fall forderte.
Ja, klar.
So, ich setze nämlich noch einen drauf, weil nämlich unter diesem Artikel von Frau Iskander ist nämlich auch noch Reinhard Müller. Der hat etwas mehr Platz und der macht anhand dieses selben Beispiels, also diese Oberursel-Baumarkt-Anomalie, noch viel weiter auf. Denn der verbindet diese ganze Diskussion zum einen mit der Staatsangehörigkeit und der Immigration. Das finde ich sehr interessant. Obwohl die ja eindeutig, also das ist ein Deutscher. Obwohl sie ihn immer
Deutsch... Kann man ihm das nicht wegnehmen, dieses Deutschsein?
Ja.
Ja, bald schon.
Ja,
da kannst du aber Gift drauf nehmen.
Also er macht zwei Argumente, die ich interessant finde, weil das eine Argument taucht später, so Jahre später, ganz viel im öffentlichen Diskurs auf. Aber er sagt hier, was zu, anhand dieses Beispiels, wer nach nachprüfbaren Kriterien gefährlich erscheint, der darf nicht ins Land gelassen werden. Spielt überhaupt keine Rolle, weil darum geht es überhaupt nicht in dem Fall. Die sind der Deutsche. Aber egal. Wer schon hier ist und womöglich die deutsche Staatsangehörigkeit hat, der
womöglich
muss genau unter die Lupe genommen werden. Aber es geht noch weiter. Eine großzügige Verteilung deutscher Pässe, wie sie die Grünen fordern und auch Sozialdemokraten befürworten, ist genau der falsche Weg.
Großzügige Verteilung qua Geburt. Ist es großzügig verteilt, wenn man hier geboren wurde?
Nein. Naja.
Also ich fand, also er macht
ja
noch viel weiter auf. Ja, und es geht überhaupt nicht um einen 2015, Mai.
Ja, 2005.
Das ist schon ziemlich früh für die Debatte.
Hast du nicht 2005 gesagt vorhin?
2015.
Okay.
Ja.
Nicht so lange ist der Oberursel gefallen, sonst würdet ihr den Baumarkt-Ding ohne mehr wissen.
Ja.
15, Verzeihung. Und dann hat er noch ein Argument, wo mir ich wohl bald aus den Schuhen gekippt bin. Was heute ganz, oder was eigentlich eine AfD-Argumentation geworden ist.
Naja gut, aber die CSU hat solche, aber sag mal, hat solche Argumente.
Also ich finde jedenfalls,
also ich kenne die
noch nicht. Ich lese euch mal ein Stückchen vor.
Ja.
Und gegen Angreifer muss man sich wehren. Bekämpft wird heutzutage aber nicht derjenige, der Gewalt ausübt, ob bei der Annexion der Krim oder gegen Bürger, die sich ein Radrennen anschauen wollen, sondern derjenige, der anderer Meinung ist. da nimmt Finnick. Genau, dann nimmt der was vorweg, was der später zu so einem Muster, Argumentationsmuster wird.
Das stimmt.
Ja, man darf es ja nicht mehr sagen.
Das ist, das ist wirklich, das ist
das
interessant.
Fand ich wirklich auch.
Das Radrennen wurde übrigens abgesagt, habe nachgeguckt.
Ah ja, gut. Naja, aber zu Unrecht ja dann, wie man sieht. Also sie konnten, das haben wir ja danach noch häufiger erlebt, dass sie wirklich auch große Veranstaltungen absagen. Und ich glaube, die Nähe zum Boston Marathon hat sicherlich auch viele erschreckt.
Ja, es war ja auch nicht lange nach der, nach dem schönen Zitat von de Maizière, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, es würde Sie beunruhigen.
Genau. Ich glaube, das war nach 2015. Das war, oder? Also es war doch ganz zum Ende seiner Amtszeit, wenn ich mich recht erinnere. Nee,
es war dieser Zeitraum. Also es war, gab so abgesagte Fußballspiele und dann dieses Radrennen.
Und da sind da Tausende nach Hause fahren müssen.
Und das war so eine Stimmung damals, wo alle das Gefühl hatten, gleich kommt der nächste große Anschlag.
Und das ist interessant, das finde ich, dieses ganze, das darf man alles angeblich nicht mehr sagen und dann auch noch, also ich meine, er schreibt das auf einer Startseite der einer der größten deutschen Tageszeitungen, wo man sich auch fragt. Also,
ich finde ja schön, dass du immer Startseite sagst.
Wie heißt denn die Titelseite?
Startseite jetzt nur im Internet.
Naja, Frontpage heißt es im Englischen, oder?
Ja.
Ich habe noch nie gewusst, wie der richtige Begriff ist. Aber es ist immer so ein bisschen gemein, das weiß ich natürlich, und wenn man nachher liest, wird die Gerichte dann so hervorholen und letztlich bewerten. Also der Typ, der heißt Halil D., der war auch später noch in der Presse, weil er entlassen wurde. Der hat sich aber vorher mit den Justizbeamten angelegt. Sie haben noch überlegt, ob sie ihn psychiatrisch begutachten und er ist dann auch noch zurückgegangen.
Du, nur weil er nicht wegen Terror verurteilt wurde, heißt ja nicht, dass er ein netter Mensch ist.
Nee, genau.
Darum geht es ja nicht.
War er wohl offenbar nicht so. Also,
ja, darum geht es ja auch gar nicht.
Ja, wobei Widerstand gegen Justizbeamte, wenn man davon nicht verurteilt wurde, weiß man nie.
Nein, ich finde diese Debatte immer so schlimm, weil wir haben sozusagen einen Rechtsstaat, der funktioniert nach rechtsstaatlichen Prinzipien und immer wenn dann der Rechtsstaat nach rechtsstaatlichen Prinzipien handelt und sagt, okay, der war jetzt kein Terrorist, schreien alle auf, den hätte man aber hängen müssen.
Das ist ja ein gerichtliches Urteil, was du ja auch nachlesen kannst. Ja. Naja, tatsächlich, also so ganz rechtsstaatlich ist es wohl nicht abgelaufen, weil der eben, nachdem er entlassen wurde und die Strafe abgesessen hat, kann man sich ausrechnen, 2,5 Jahre, ist er natürlich als Gefährder eingestuft worden. Denn die Meinung, die der geäußert hat, er hat sich auch verweigert, einer Deradikalisierung im Knast sozusagen zuzustimmen, was der natürlich keine Pflicht ist. Du musst ja jetzt nicht, also musst ja nicht machen.
Ja.
Zumal, wenn du dich nicht für schuldig bekennst.
Ja.
Jetzt haben sie ihn natürlich so negativ ausgelegt, dass sie ihn dann in die Gefährdatei übernommen haben. Der ist also einer von denen. Wie viel hast du zuletzt gezählt, Kai?
Das kommt immer darauf an, ob rechts, links, islamistisch. Die Zahlen schwanken sehr. Ich glaube, insgesamt haben wir inzwischen, glaube ich, so zwischen 5.000 oder so.
Oh, das hat dann aber deutlich zugenommen.
Wenn du alle Kategorien zusammennimmst.
Ja.
Also zählen nur die Reichsbürger dazu, dann sind es mehr.
Nee, nicht alle Reichsbürger sind Gefährder.
Und der ging halt zuletzt auch noch ungefähr vor einem Jahr oder ein bisschen weniger, ging in die Türkei, zu sagen Teil seiner Familie.
Da sind doch jetzt alle glücklich, oder?
Ich vermute mal, wenn du, sicherlich ist es sicherlich nicht unbelastend, wenn du immer im...
Natürlich nicht. Also allein die Aufnahme in diese Gefährderkartei ist, glaube ich, heftig belastend.
Ja, weil auch auf dem Arbeitsmarkt.
Das zu vielen unangenehmen Nachfragen führt, von denen du gar nichts mitkriegst, außer von den Reaktionen darauf und feststellst, irgendwer traut mir nicht mehr. Ja.
Also kein Terrorist, sondern ein Tourist.
Ja, aber die Presse schrieb, aber er hat sich abgesetzt. Also sie,
ach so.
Weißt du, die hat schon dargestellt, dass er zu seiner Familie ging, aber die Message war schon eher, der setzt sich ab. Und das fand ich eine interessante Wortwahl. Aber es ist natürlich jetzt hier noch nicht drin, das war ja alles nur nicht absehbar.
Ja.
Alte Zeitungen lesen finde ich irgendwie toll.
Ja,
das ist
schön.
De Maizières Satz, ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern, war vom November 2015.
Da war ich nicht so schlecht. Ja, zum Ende seiner.
Genau.
Naja, heute stellt er sich ja als sympathischer Pensionär dar, wie du sicherlich weißt.
Ein Buch geschrieben, ja, das wurde auch weit besprochen sogar, also nicht nur in der Presse, sondern
so
in der Tat. Nein.
Ich glaube, der Gegenentwurf zu Lindner. Richtig regieren.
Also, ja, ich fand die Besprechung, besonders die in der Tagesschau, die kann man sicher leichter finden. Ich fand die, ja, ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Das war so auf so eine Art anbiedernd, was man eigentlich von Journalisten nicht erwartet. Also ich erwarte
glaube,
von Journalisten
ihn lieber
immer eine
Seehofer, oder?
Ja, eine kritische Haltung. Und das war überhaupt nicht.
Da bist du aber ganz allein mit dieser Haltung.
Eine Lichtgestalt.
Das wird doch immer kritisiert, dass Journalisten so kritisch sind.
Ja, aber das will ich. Ich meine, dann kann ich mir gleich die Blogs von Herrn Scheuer oder von Frau Schulz oder von Frau Merkel anschauen, wenn ich was Unkritisches haben will. Ja. Ich möchte aber, dass da irgendjemand vom Schlage einer Marietta Slomka oder eines Kai Biermanns.
Ich möchte das auch, aber sozusagen, es wird immer mehr kritisiert. Und sagen, ja,
hier, guck doch mal, wie ist es denn jetzt eigentlich?
Aber hast du nicht gehört, was ich eben vorlesen habe? Die, die kritisieren, kriegen auf die Nase.
Naja, wenn nicht die Journalisten.
Oh, die auch.
Hat ja. Reinhard Müller geschrieben.
Ja, gut. Ja, der war ja was anderes gemeint. Ja. Wer rechte Slogans verbreitet.
Genau, das wird man doch noch sagen dürfen, diese rechten Slogans. Darum ging es mir.
Ja, ich finde, er hatte tatsächlich ein bisschen...
Dass man hier Pässe an Kreti und Pleti ausgibt.
Genau, weit, freue mich.
Das ist schön, weil es ist so ein bisschen wie früher das Wahlrecht organisiert war. Ne? Wählen durftest du, wenn du Mann warst, Besitz hattest, Sklaven hattest, nur dann durftest du wählen. Alle anderen galten nichts. So sollte man es
auch wieder mit den... verheiratet
muss es auch sein.
Oder so, ja. So sollte man das mit den Pässen auch wieder machen.
Mit dem Wählen
also Pässen für jedermann, das ist so ein Pass. Das ist also...
ja.
Es war ein Kreuzweg. Eine Sackgasse.
Holzweg,
danke.
Ich bin wieder so zynisch.
Ich habe noch was Schönes vom 26.02. aus der FAZ. Und zwar eigentlich das Titelbild, aber es geht natürlich am Ende doch um Sprache. Das Titelbild ist... ein berühmtes Gemälde von einem Herrn Panne-Macaire aus Frankreich, Illustration von Charles Perraults Märchen. Das war das Titelbild auf der FAZ. Jetzt ist das,
in der Mitte sollte man, also auf der Startseite, auf der Titelseite haben die immer eigentlich seit Jahren ein Bild.
Ich beschreibe es euch auch, jeder kennt das. Das ist der böse Wolf im Bett mit der Haube der Großmutter und daneben liegt im gleichen Bett Rotkäppchen.
Aber wobei, das Bild ist nicht farbig.
Ist nicht farbig, aber das ist ein Kupferstich.
Das hat doch kein Käppchen. Das Rotkäppchen. Nee,
komischerweise hat die Großmutter das Käppchen auf. Nicht das Rotkäppchen, aber das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so schlimm. Aber es ist natürlich Rotkäppchen. Wir wissen das. Das ist ja aus der Illustration der Märchen. Ja, dieses Bild und drüber die Überschrift Aber hier leben. Und um das alles zu verstehen, ich lese es gleich vor, so ein kurzer Text unter dem Bild, muss man so ein bisschen den Kontext kennen. 26.02.2019. Was war der wichtige Artikel daneben?
Boah, Ende Februar, boah. Kai weiß das bestimmt.
Gott nicht.
Es ging da um die katholische Kirche und die Missbrauchs. Da war gerade die Konferenz. Aber das kommt nur am Rande. Oh. Ich will das aber trotzdem sagen, weil das...
Wer ist jetzt der böse Wolf
jetzt, in dem Gleichnis? Nein. Im Text kommen jetzt verschiedene Anspielungen.
Okay.
Und man versteht die letzte Anspielung nur, wenn man das weiß, dass daneben der Artikel über die katholische Kirche
war. Trag mal vor.
Ich lese es mal vor. Wolf im Wolfspelz. Zurück in die Natur sehnt sich der Deutsche, hinaus ins Grüne und Weite, weg aus der vor Stickstoffdioxid schweren Stadtluft und hinein in den moosmiefigen Wald. Fast alles, was draußen zu finden ist, wird gefeiert und geliebt. Nur einer, der sich lange rar gemacht hatte, den sähen viele nun viel lieber letal entnommen.
Ach, die letale Entnahme.
Das hatten wir. Der Wolf hat ein Imageproblem. Und dass er sich zwar nicht in Kinderbetten verirrt, wohl aber in Schafsherden, macht die Sache nicht besser. Groß ist wie immer die Empörung. Dabei gehört der Wolf jetzt dazu.
Okay, das ist ja sozusagen so ein Amalgam von verschiedenen
Von sehr vielen
aktuellen,
ich fand
die Wolf-Debatte war da auch noch
sehr schön. Das ist ja das Dumme, dass man nicht den Autor kennt von diesem kurzen Text, aber der
es
ist.
Es geht nicht mal eine Abkürzung
wirklich, denn? Nein, es ist ja nur die Bildunterschrift.
Ja, aber manchmal haben sie immer noch diese drei oder zwei Buchstaben. Okay, dann wissen wir es nicht, wer
es war. Aber es ist schon ein schöner Text, weil er praktisch die ganze Situation Ende Februar, also alle Themen, Stickstoffdioxid, Kindesmissbrauch, Wolf, die Empörungskultur, alles
einer
ist da
Metapher
drin.
Gefasst.
Alles da drin. Das
ist der Hammer.
Also ich fand das einfach toll.
Ja, der
also
Wolf ist
so
der,
wenig Text, so
der,
viel.
Wolf ist der Gefährder der Tierwelt.
Genau. Ja. Und ja.
Im Wolfspelz auch. Also
der Wolf im Wolfspelz, genau. Also fand ich irgendwie schön und deshalb wollte ich das hier zum
da
Besten
hat sich jemand
geben,
ein bisschen Mühe weil es gemacht. Natürlich das ist eine interessante
Metaphern
Form der politischen Kommentierung,
genau.
Oder?
Ja. Ja.
Ich muss sagen, dass ich meistens die Texte unter diesen Titel Bildern Ich lese die oft nicht. Lese meistens die Überschrift, aber also naja, das ist ein Gegenbeispiel dafür, dass man es mal tun sollte.
Naja, ich habe es vielleicht auch nur deshalb gelesen, weil ich dieses Bild gesehen habe und gesagt, was bitte soll dieses Bild? Noch hatten sie nichts Besseres.
Naja, aber da haben die aber oft, dass sie was sehr Augenfälliges nehmen. Das haben sie schon oft, aber du musst aber trotzdem
was
lesen.
Ist, was überhaupt nicht passt nach die Überschrift, aber hier leben, da denkt man aber, was soll das jetzt bitte?
Naja, aber was soll denn die Überschrift?
Na, aber hier leben, es geht ja darum, dass der Wolf jetzt hier leben soll. Also wir mögen den, aber woanders, nicht bei uns.
Na, wie
nicht
immer.
In den Schafsherden und nicht im
Geflüchtete, Bett. Geflüchtete sind ja auch toll, genau. Solange sie nicht in der Nachbarschaft auftauchen.
Genau, ja.
Naja, also man muss, also sieht man jetzt ja nicht, wenn man den Podcast hört, aber da ist ein Fragezeichen dran, obwohl man das auch deine Sprache auch hört. Aber da hat sich jemand ein bisschen Gedanken gemacht, ja? Interessant.
Genau.
Aber dann wissen wir auch gleich, das hätten wir eigentlich am Anfang machen müssen, damit wir gleich mal klar machen, worüber wir gerade wieder so geredet haben in Deutschland. Mhm. Weil da einige wichtige Dinge fehlen.
Das über Rotkäppchen und den Wolf.
Schon gut. Ja, aber das fasst die damalige Thematik, also das, so lange ist ja nicht her, Ende Februar, gut zusammen, finde ich.
Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich das Bild werden die allermeisten Deutschen kriegen, weil diese Rotkäppchen-Märchen ist ja sehr.
Ich finde erstaunlich, wie tief sitzend solche Mythen sind.
Ja, natürlich.
Ja.
Also die, bei dem Wolf.
So, ja, aber die sind so verankert im
Naja, weil wir Denken. Die alle kennen.
Ja.
Die haben wir alle in verschiedensten Formen immer wieder rezipiert.
Ja, aber wie leicht man das abrufen kann, eben diese Bilder, und diese Emotionen, die damit verbunden sind und diesen Grusel und so. Ja.
Wir können aber schlecht mit dieser doch etwas gruseligen Wolfsgeschichte enden.
Nein, du hast doch sicher noch eine Wortwarte für uns.
Nee, die Wortwarte war down und ich fürchte auch, wie das jetzt aussieht auf der Wortwarte, die werden, also es gibt für 2019 noch gar nichts übrigens, die haben tatsächlich abgebrochen, ich fürchte, das wird nicht fortgesetzt, macht ja nichts, das online sonst, also ich habe es heute wieder gesehen, ich mache mir so ein bisschen Sorgen, weil irgendwann wird diese, ich überlege, ob ich mal archiviere, in Privatkopie, weil da viele Begriffe drin sind, die...
Mach doch.
Naja, die starben auch wieder aus. Also hatten wir ja viele Beispiele davon. Ich mache mal so ein bisschen Sorgen.
Aber trotzdem ist es ja interessant. Also die Genese von Begriffen, mit der wir uns ja auch immer wieder beschäftigen, finde ich schon sehr spannend, weil das sagt ja auch was über die Gesellschaft.
Ja,
und wir können auch unsere Leser auffordern, viele Pakte und Gipfel zu nennen. Aber ich finde, das ist so ein bisschen fieses Ende. Mit deinem Wolf und
Missbrauchsskandal.
Also ich habe hier sonst noch die Klimaspontis, aber das hat sich jetzt ein bisschen überlebt. Das ist noch aus der Zeit vor.
In Anlehnung an die Fraktionen bei den Grünen oder was der? Also weil die Spontis heißen. Oder wissen aber, glaube ich, auch viele nicht mehr, was das bedeuten soll, oder? Das ist doch so ein altes Wort.
Naja, gut, das ist ja die FAZ. Die melden sich an Leuten, die das mitgelebt haben.
Die Scheibe klirrt, der Sponti kichert, hoffentlich Allianz versichert. Die kennt man nicht mehr.
Stimmt, jetzt, wo du es sagst.
Ja. Nee, ich glaube aber tatsächlich, das Sponti-Wort ist so ein bisschen. Also wir mussten ein gewisses Alter haben, um das doch halbwegs zu verstehen.
Das stimmt.
Mehr Wessi als Ossi auch.
Ja.
Und die Wende ist 30 Sponti, Jahre her.
Das ist lange her, das stimmt.
Der Sponti ist der böse Wolf der Wessis.
Genau. Nee, wenn ich jetzt Greta wäre, wie würdest du mir den Begriff Sponti erklären, Maha?
Sponti, oh weh.
Es war eine Bewegung, die durchaus auch kritisch war gegenüber aktueller Politik.
Leg nicht ab, weil er kann nicht. Er kann die Definition nicht geben. Mit Segen im Gesicht.
Nee, ist wirklich...
Ich fände es auch nicht leicht. Also, ich könnte was sagen zu den Fraktionen.
Die Vorform von linksgrün versifft.
Oh, die Vorform.
Oh, da waren aber viele dazwischen, glaube ich.
Ja, ein paar dazwischen.
Ja, so.
Ja.
Aber könnte was dran sein.
Man müsste was erklären über, wie sich die Grünen gebildet haben.
Ja, warum die Protestkultur der 70er.
Die Protestkultur waren.
Ja.
Aber was will die FAZ mit dem Begriff Sponti heute sagen? Was verbindet sie damit?
Nee, das ist so ex negativo. Also, ja, es geht um den Klimabericht und das Weiße Haus und das will demnächst die Klimaspontis auf die Gehaltsliste der Regierung, auf der Gehaltsliste der Regierung ins Oval Office einladen und dann eben ihnen zu sagen, so geht es nicht.
Na gut.
Also die Klimaspontis sind hier, ist es hier ironisch natürlich die Klimaforscher gemeint. Das sind halt nicht die Klimaspontis, sondern, Und ironisch auch ist dann hier die Rede von den vermeintliche Konsenswissenschaft. Das ist eben die der Meinung ist, es gibt einen menschengemachten Klima.
Was ja so, weiß ich nicht, 98% der Klimaforscher sind, nicht wahr?
Ja. Also es wird auch wieder, das ist ein sehr schwieriger Artikel, den kann man hier schlecht besprechen, weil immer alles umgekehrt ist. Also aus der Sicht, also es versucht jemand, die die Position von Donald Trump einzunehmen. Und dafür sind eben die Wissenschaftler die Klimaspontis und die Wissenschaft, die eben nicht den Klimawandel leugnet, ist eben eine Konsenswissenschaft.
Nee, ich fand bei Trump ganz interessant, dass er anders als in den europäischen Debatten so ist, finde ich, immer halt so sehr viel darauf abstellt, dass er irgendwie die aktuellen Wetterphänomene hernimmt und das mit dem Klimawandel verbindet. Das kam mehrfach vor. Ne?
Ja, weil er nicht begreift, dass Klima was anderes ist als Wetter.
Genau, das stimmt.
Ich glaube, da war diese riesen Kältewelle, aber es gab mehr Beispiele, aber das ist so unfassbar blöde. Aber ich rege mich darüber auch nicht mehr auf. Ich habe da mein Empörungspotenzial für die amerikanische Innen- und Außenpolitik ist so abgeflacht.
Ja, das stimmt. Also es flacht wirklich ab und ich hoffe auch, dass mit dem Brexit das jetzt irgendwie ein Ende hat, denn dann ist es auch, wenn die jetzt diesen Brexit nochmal verlängern.
Ja, sie können doch sowieso nicht über die Wahl hinaus, nicht wahr? Weil sie können ja schlecht die Briten mit ins Parlament wählen, das geht ja auf keinen Fall.
Ja, doch. Also,
doch? Das wird natürlich noch, sind sie Mitglied.
Wenn es verlängert wird,
das will keiner,
bis zum Ende des Jahres oder sogar bis Ende 2021, müssen sie
Das hat doch auch formale, legalistische, du musst ja irgendwann die Kandidaten aufstellen, das ist ja nicht erfolgt.
Ja,
das
aber nicht erfolgt, ja.
Offiziell sind sie noch Teil der EU.
Ja, aber wie wird die Wahl faktisch durch? Ja,
keine Ahnung.
Die Briten,
wenn es darum ginge, was faktisch möglich wäre, würden sie den ganzen Schwachsinn nicht machen, weißt du?
Die britische Politik fürchtet es auch, dass sie jetzt noch zur Europawahl antreten müssen, weil sie dann Kandidaten aufstellen müssen. Und das wird schwierig, gerade bei den Tories und und Labour, da Kandidaten aufzustellen. Es wird also vor allen Dingen darauf hinauslaufen.
Ja klar, wie sollst du auch den Brexit fordern und
die
EU-Parlamentarier aufstellen lassen?
Die Europa-Befürworter werden sehr schnell wahrscheinlich auch sehr gute Kandidaten aufstellen und natürlich die Europa-Gegner werden auch Kandidaten aufstellen.
EU-Gegner bitte, EU gegen Europa haben sie nicht.
Niemand war ja wirklich doll überrascht, dass sie jetzt den eigentlichen Brexit-Termin überzogen haben. Ich glaube, das hat sich ein bisschen angedeutet und niemand, aber über den Europawahltermin hinaus ist ja wirklich nochmal ein ganzes Stück. Und so das Gezerre jetzt jede Woche so weitergehen, dass wir alle irgendwie live britische TV gucken, das ist ja uninormal.
Irgendwann will man das auch nicht mehr, dann ist ihm da auch die Luft raus. Ja, na gut. Übrigens auch da ein schönes Wort, Meaningful Vote. Der Meaningful Vote, da gab es ja jetzt schon 3 von, es wird vielleicht noch einen 4.
Was ist das Gegenteil?
Nur der ist nicht meaningful.
Was ist also das Gegenteil?
Genau, ein Vote im Parlament, also eine Abstimmung im Parlament müsste eigentlich immer bedeutungsvoll sein, wenn es keine Probeabstimmung ist. Aber diese hier
auch
ist
eine halt Probeabstimmung besonders, hat eine Bedeutung.
Ja. Diese hier ist halt soll besonders bedeutungsvoll sein und sie war es nicht.
Nee. Im Prinzip war das ja auch ein großes Bildungsprogramm. Also ich jedenfalls habe auch eine Menge über die Tradition in diesem Parlament gelernt. Ja, ja. Also auch die Abläufe, was man sich macht, aber sicherlich, ich glaube, ich habe auch eine Menge über die EU gelernt.
Ja.
Also ich glaube, kommt einfach mit, wenn man so viel darüber liest und so viel darüber schreibt.
Ja. Ich habe auch eine Menge über die Organisation in Europa gelernt, wie zum Beispiel.
Du hast mehr gelernt, du hast dich intensiver damit beschäftigt, aber ich meine jetzt die normale Lektüre und also nicht jetzt, wenn jemand da so einsteigt, wie du da einsteigst, das ist noch was anderes.
Ja, das sind sehr viele interessante Punkte. Wie funktioniert das mit der Flugüberwachung in Europa? Wie funktioniert das mit der Regulierung von Atomenergie in Europa und so? Das ist
Flugzeugersatzteile, Klopapier.
Sehr, sehr Klopapier, genau.
Ja, gab es da nicht diesen Sprallo, diesen rechten Sprallo, der gesagt hat, bis Dünkirchen ist es ja nicht weit und wir haben schon früher viel geschmuggelt?
Ja, mag sein, dass es
das. Na gut, aber ich meine, gut, britische Äußerungen auch von Spitzenpolitikern sind ja teilweise.
Ich habe mir so als Art Schlussbemerkung 3 Begriffe notiert, die jetzt im Rahmen unserer 2 Stunden eine Rolle spielten, von denen ich finde, dass wir sie blocken sollten.
Sag mal.
Die masochistische Debatte von Herrn Scheuer, den Autopakt von Herrn Söder und die seltsame Veränderung des Paktbegriffes und the meaningful vote.
Okay, also ich übernehme den Masochismus, dafür bin ich Experte. Also ich meine,
ach, ist mir neu.
Und ich würde dann aus reinem Masochismus auch noch den Meaningful Vote machen.
Ach so,
nicht den Autopakt, weil
sonst
Pakt Achso, den wolltest du machen.
Sonst hätte ich die Abstimmung angeboten.
Ja, aber wir sollten schon ein bisschen warten, bis wir vielleicht ein paar Vorschläge sammeln. Ich möchte aber einen vierten Pakt hinzufügen.
Ist, ja, also bitte, das sind ja drei.
Nee, deswegen würde ich den Pakt sozusagen als mit der Bitte an unsere Zuhörer, uns noch Pakte zu schicken.
Genau, ja? Denn
und
das
was ihnen dazu einfällt.
Das wäre jetzt aufwendig.
Weil wir ja eigentlich nicht gemacht haben.
Bloggen wir das.
Als viertes wäre die Kommentare, die zu dem Butukita-Gesetz und so kamen, um nochmal zu reflektieren.
Das steht ja sowieso noch von der vorherigen Wunschliste, dass wir noch einen Text zu diesen
nur noch mal erwähnen, damit die
Gesetze. Ja, zu diesen
Gesetzeswortkonstruktionen.
Gesetzeswortkonstruktionen müssen wir auch was machen. Wie gesagt, ich habe schon recherchiert, so kam ich ja dann auf das Rückkehrgesetz. Aber es ist, ich habe es noch nicht
geschrieben. Du hast das Adjektiv vergessen, geordnete Rückkehr.
Ja, das
ich bitte dich mal.
Das bringe ich mir schwer bei meinen Lippen, weil weder das Gesetz noch die Rückkehr ist geordnet.
Gut, ich habe das festgehalten im Protokoll, es wird beim nächsten Mal verlesen.
Okay. Also wir werden eine kleine Pause
herzlichen
einlegen,
Dank.
Aber ich denke mal, wann immer wir das wieder schaffen, wir wollen ja zumindest versuchen. Ja.
Wir schaffen das.
Dann freuen wir uns wie immer auf Kommentare und wir meinen das so.
Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Es incentiviert uns auch.
Ja, genau.
Für neue Podcasts. Genau. Okay, Männer.
Ja. Herzlichen Dank
fürs
Zuhören.
Dann sagen wir Tschüss und wir hoffen, ihr hattet eine interessante Hörerfahrung.
Bis alles dann. Gute. Ciao.
Ja.
Oh, yeah.